We can rebuild it. We have the technology. We have the capability to merge fitness, tech, and business. Better, stronger, faster, beyond. 3, 2, 1.
Willkommen zu Beyond Competition, eurem Podcast rund um Tech, Fitness und Business. Mit nerdigen Deep Dives und spannenden Persönlichkeiten. Mit eurem Host, Jan Peiniger.
Yes, das bin ich und damit herzlich willkommen zum Beyond Competition Podcast. Du weißt, wie der Hase läuft, deswegen, wenn dir das hier gefällt, gerne den Podcast direkt in der Podcast-App deines Herzens abonnieren. Das freut mich dann wirklich sehr. In Episode 6 spreche ich mit Ben Kipp. Ben ist Personal Trainer, ein top-erfahrener CrossFit-Coach und mittlerweile mehrfacher Gym- und CrossFit-Box-Gründer. Sein aktuelles Projekt, das Ben gemeinsam mit zwei Freunden gegründet hat, Shoutout an Markus und Carsten an dieser Stelle, das nennt sich Trias CrossFit und Athletik. Mitten in der Düsseldorfer City gelegen, ist bei Trias irgendwie alles, ja, ein bisschen anders. Das kann ich auf jeden Fall persönlich bestätigen, aber gut anders. Was das genau bedeutet, darauf gehen wir natürlich im Gespräch genauer ein. Doch erstmal spulen wir ein bisschen zurück. Es geht um Trainer, die Rolle selbiger an ja der vordersten Front, wenn es darum geht, Gesundheit und Fitness in die Gesellschaft zu bringen. Wir sprechen darüber, was Ben antreibt, was gute Trainer und Coaches überhaupt ausmacht und über Bens Sicht auf den aktuellen Gesundheitszustand der Gesellschaft. Aber natürlich geht es eben auch um die unternehmerische Komponente. Es geht vor allem auch darum, wie es sich anfühlt, den Switch zu machen vom alten Job, der nichts mit Fitness zu tun hatte, hin zum Trainer und dann wiederum von dieser Einzelselbstständigkeit hin zum, ja, Unternehmertum mit eigenen Gyms, CrossFit-Boxen, Angestellten und allem, was eben so dazugehört. Ein tolles, offenes Gespräch, in dem ich besonders Bens reflektierte und ja wirklich offene Art genossen habe. Von daher wünsche ich dir jetzt damit auch viel Spaß.
Ich habe gerade auf dem Weg hierhin auch überlegt, wann wir uns zuerst begegnet sind.
Jetzt bin ich mal sehr gespannt.
Bei Felix und Esti war das, glaube ich.
Ach, ja, richtig.
Ja, das war meine erste Gedanken, aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen, was das für ein Workout oder in was für einem Szenario das war. Ich weiß nur, dass wir uns da zum ersten Mal begegnet sind.
CrossFit, was ist das? 0211 im Düsseldorfer, genau. Süden.
Ja, Flehe, ja. Superschön, total familiär, coole Box. War ich, seitdem ich da weg bin, aber tatsächlich nicht einmal mehr wieder. Super schade. Also an der Stelle sollte Felix oder Esti das hören. Hi.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße. Nee, genau, da haben wir uns zuerst kennengelernt. Dann haben wir uns, glaube ich, eine sehr lange Weile gar nicht mehr gesehen. Und dann warst du auf einmal in meiner letzten Box in Pempelfort bei CrossFit 40477. Auch an der Stelle, Vanessa und Kai, hallo. Ja, und jetzt mit rüber gewechselt zum neuen Workout Place, ja.
Ja, da kommt auch noch die Frage, wie nennt sich das jetzt überhaupt?
Trias. Ja.
Also wie es sich vom Namen her nennt, aber
ja. Neue Workout Space Area.
Ist es ein Gym, ist es eine Box, wie man so, aber
ja, klar. Ja, genau.
Die Frage habe ich mir jetzt schon ein paar Mal gestellt, als ich anderen Leuten versucht habe zu erklären, wo ich hingehe. Beim CrossFit sagt man sonst klassisch so, ja, ich gehe in die Box.
Ja.
Aber es ist ja mehr.
Ja.
Aber das nehmen wir gleich noch in Ruhe auseinander.
Genau.
Aber ja, witzig, dass du dich auch noch dran erinnerst, dass du da bei CrossFit 0211
aber jetzt waren. Die Frage an dich, war das Coaching? Oder haben wir als Trainierende auch uns zuerst kennengelernt? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher.
Nee, du warst da Coach schon, ja, auch.
Okay.
Das war für mich 2013. Da habe ich da eine Zehnerkarte gehabt. Weil ein Kumpel da hin ist und bin ich mit und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwie hat mich dann der Ausdauersport geschnappt und da ging die Triathlonreise von da an irgendwie für mich los und dann war ich auch irgendwie wieder draußen, ohne dass ich mich bewusst so dagegen entschieden hätte, aber das war dann all-consuming.
Mhm.
Wenn ich so drüber nachdenke, würde ich mir fast wünschen, ich hätte das nicht komplett aus den Augen verloren, weil es grundsätzlich mir schon sehr, 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 sehr gut tut, auch eher kraftorientiert mit Hanteln zu arbeiten und nicht nur Ausdauersport zu machen.
Hat alle seine positiven und negativen Seiten. Gerade Triathlon-Vorbereitung ist wahnsinnig time-consuming. Mhm. So, wann willst du das dann noch dazwischen schieben, ist dann zum Beispiel auch immer die Frage. Und wenn du das nicht mit einer gewissen Regelmäßigkeit machst und dann immer auch mit vielleicht Muskelkater dann in den Lauf musst, schwierig.
Ja, das ist, glaube ich, so die Herausforderung tatsächlich, sich nicht oder die Belastung dann noch so hinzukriegen, dass man nicht vollkommen auseinanderfällt.
Ja.
Aber naja. Wo stehen wir jetzt? Das heißt, oder was, wie würdest du das beschreiben, was du jetzt so tust? Was ist das?
Ja, also grundsätzlich gegründet oder der grundsätzliche Plan war eigentlich, einen coolen Workout-Space zu kreieren und zu bauen, der aber gewisse Dinge, gerade so aus dem Socializing-Bereich, mit integriert. Und das ist etwas, was mir eigentlich grundsätzlich wenn ich jetzt gerade von CrossFit-Gyms spreche, an vielen Stellen manchmal gefehlt hat. Du hast vielleicht eine Fläche, auf der du trainieren kannst. Und Community ist ein wichtiger Aspekt in dem Sport. Du hast aber manchmal vielleicht nicht unbedingt die Area, um dieser Community auch irgendwie entgegenzukommen. Und dann war der Gedanke, wenn sich das so ergibt, dass wir einen Space finden, der beides ermöglicht, dass wir sowohl Workout-Space als auch Café, Arbeitsfläche, Kontaktfläche, wie auch immer man das dann bezeichnen möchte, bietet. Und witzigerweise eine der ersten Immobilien, die wir uns angeguckt haben, hat uns genau das ermöglicht. Ein langer Raum, den man in verschiedene Abschnitte unterteilen kann und wo du vorne nicht mehr hörst, was hinten passiert. Und das wäre dann gerade in dem Bereich, in dem wir tätig sind, dann schon ganz wichtig. Ja, also lange Beschreibung für Trainingsfläche, Café und Workspace.
Ja, ja, ich habe es ja jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, war es auch ein paar Mal schon da und es hat mich auf jeden Fall auch sofort angesprochen, weil es eben so nochmal so anders ist von dem, was ich bisher auch so kannte. Es ist jetzt nicht ein Fitnessstudio, wo es auch gerne mal eine Kaffee- und eine Proteinshake-Ecke gibt, aber auch irgendwie anders ist. Es ist irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, authentischer irgendwie dadurch, aber es ist eine sehr interessante Mischung, die irgendwie anspricht. Wie würdest du die Mission irgendwie so dahinter beschreiben oder jetzt auch so deine Motivation dabei? Was ist das, was dich dazu verleitet, sowas zu tun?
Fitness oder Sport grundsätzlich ist eine ganz leidenschaftliche Passion von mir, auch schon eine etwas längere Zeit. Und ich habe ja auch in dem Unternehmen, das ich vorher mit begründet und geleitet habe, habe ich auch schon in Vollzeit in einem etwas kleineren Umfeld eigentlich den ähnlichen Job gemacht. Und für mich ist eigentlich so ein bisschen Entwicklung nach einer gewissen Zeit ist so ein bisschen was ich eigentlich schon immer irgendwie hatte. Ne? Nach so ein paar Jahren habe ich immer das Gefühl, okay, jetzt irgendwie müsste jetzt der nächste Schritt kommen. Und genau das war eigentlich auch die Motivation, dann auch da den nächsten Schritt zu gehen. Ich mache eigentlich vom Grundprinzip her sehr ähnliche Dinge wie vorher, aber auf einer größeren Area. Ich habe einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ich lerne gerade, wie man Kaffee macht. Ich fordere mich also auch ganz gerne heraus. Also Latte Art ist noch nicht so ganz da, wo sie sein sollte, aber kommt auch. Nee, aber tatsächlich eben die Möglichkeit zu haben, als du hast es eben Fitness Professional genannt, in der Branche weiter zu arbeiten, aber das Ganze auf vielleicht die nächste persönliche Stufe zu heben. Ich glaube, das war so die Motivation, den Schritt zu gehen.
Wo kommt das her bei dir? Kannst du das irgendwie benennen oder hat das irgendwie eine Ursache im Leben bei dir, dass man so diesen...
Die nächsten Steps, meinst du?
Nee, oder diesen Weg dann überhaupt auch einzuschlagen, über Trainer sein, über Unternehmer in dem Bereich, das... Also man kann ja auch woanders Geld verdienen. Wieso da?
Ich würde vielleicht ein Stückchen weiter sogar noch ausholen. Ich bin eigentlich Quereinsteiger in der Sportbranche. Ich habe ganz ursprünglich eine klassische kaufmännische Ausbildung gemacht, habe einige verschiedene Unternehmen durchlaufen, die unterschiedliche Produkte herstellen, wo ich aber eigentlich immer so im Vertriebsbereich irgendwie unterwegs war. Vertriebsinnendienst eigentlich in der Regel eher. Und für mich hat sich eigentlich relativ früh schon abgezeichnet, dass es das noch nicht so richtig irgendwie ist. Egal welche der Firmen das war, das hat mich irgendwie jetzt nie so ganz hundertprozentig gecatcht. Und dann, also es fiel mir dann tatsächlich auch immer schwer, mich für das Arbeiten dann auch zu motivieren. Bin ich ganz ehrlich, es waren teilweise da Jahre dazwischen, auch Firmen dazwischen, wo ich mich wirklich so unwohl gefühlt habe, dass ich da echt nur hingegangen bin, weil es halt am Ende die Rechnung bezahlt hat. Und dann habe ich wir haben jetzt 2023, 2007 habe ich mit dem Footballspielen angefangen. Und habe darüber einige Freunde kennengelernt, die aus den USA kamen. Und habe 2009, glaube ich, dann in einem ganz normalen Gym in Mönchengladbach damals mit einem Ami-Kumpel zusammen das erste tatsächliche High-Intensity-CrossFit-Workout gemacht. Und konnte mich danach ungefähr 2 Wochen lang nur so wie ein Pinguin durch die Gegend bewegen. Also sehr steif und sehr unbeweglich. Und habe dann besagten Kumpel ein Jahr später in den USA besucht. Und er und sein Bruder haben damals in einem CrossFit-Gym in den USA gearbeitet. Und 2010 kannte das hier in Deutschland kein Schwein. Mhm. Also wirklich, das war, wenn du das mal gehört hast hier, dann warst du eigentlich schon relativ tief in dem Topic.
Wann ging es denn überhaupt los? Das ist ja auch nicht so weit vor 2010 gewesen, ne? Das 2006, 2007
so
oder
roundabout. Sowas? Ich glaube, gegründet wurde das irgendwie 2003 oder 2004. Okay. Hatte so eine relativ steile, ansteigende Kurve irgendwann so ab 2007, 2008. Und richtig international bekannt wurde das ziemlich in dem Jahr, als du und eigentlich wir beide dann mehr oder weniger auch hier in Düsseldorf angefangen haben. So etwa 2012, 2013 kam so die Welle mit hier rüber.
Das waren die Jahre von Rich Froning.
Genau, ja. Josh Bridges, da gibt es noch einige.
Jason Khalifa.
Ja, ganz genau. Also da sind einige sehr bekannte Gesichter, die jetzt mittlerweile aber auch eine ziemliche Transformation irgendwie durchgemacht haben. Nicht körperlich, die sehen immer noch genauso aus wie damals. auch sehr viel mehr jetzt Business, sehr viel weniger eben eigener Sport. Aber das ist irgendwie auch normal, ne?
Zwar CrossFit noch vor Matt Fraser.
Ja.
Knapp, kurz, genau. Ganz kurz, aber kurz davor.
Das waren kurz bevor Rich Froning, glaube ich, was hatte der? Viermal,
glaube ich.
Viermal, genau. Und Matt Fraser hat am fünften dann aufgehört, genau.
Ja, klar, muss noch einen oben drauf setzen, wie das so ist.
Genau,
das ist lange her. Und da bist du dann damit in Berührung gekommen.
Genau, 2010 in den USA zum ersten Mal in einem CrossFit-Gym gewesen und da auch ein Workout gemacht. Und irgendwie hat es mich gecatcht, keine Ahnung. Und ich kam dann wieder nach Deutschland und hier gab es das eigentlich noch nicht so richtig. Und ich habe dann habe ich das eigentlich auch dann gar nicht mehr verfolgt oder zu tun gehabt. Und dann hat mich ein Football-Kumpel damals mitgenommen zu 0211 zum Liften. Meine allererste Berührung mit einem deutschen CrossFit-Gym war tatsächlich olympisches Gewichtheben. Fand ich super spannend und es hat mich super getriggert, weil ich es nicht konnte, weil ich super schlecht da drin war und keine gute Mobility und überhaupt auch eigentlich keine Explosivkraft in dem Kontext. Und bin dann halt noch 2-3 Mal dann da komplett alleine auch hin. Also mich hat da dann auch keiner mehr begleitet eigentlich in der zweiten, dritten, vierten Session. Darüber dann den Felix kennengelernt und wir haben uns von Anfang an eigentlich sehr gut verstanden. Und ich glaube, er hat da auch irgendwas an mir gesehen, was er so auch in Coaches-Richtung, glaube ich, ganz cool fand. Und hat mir damals angeboten, ob ich Lust hätte, irgendwie einen Trainerschein dafür zu machen und für ihn dann da auch Kurse zu geben. Das habe ich nagel mich nicht fest, 2012 oder 2013 dann auch gemacht und relativ schnell danach dann auch eben für Felix dann auch viel gecoacht. Felix hat eine zweite Box damals in Mönchengladbach aufgemacht, was für mich super geil war, weil ich habe in Mönchengladbach damals noch gewohnt und habe ihm dann eigentlich auch da geholfen, Kurse zu leiten. Er hat mir super viele Möglichkeiten und Freiräume da auch gegeben und hat mir halt auch die Möglichkeit gegeben, da mir auch dann eigene Workouts zu überlegen und auch so ein bisschen mit im Programm da zu arbeiten. Und dann hat sich irgendwie das über die nächsten 3-4 Jahre so ein bisschen so in diese Richtung entwickelt, bis ich dann irgendwann das Gefühl hatte, so ey, der Bedarf ist da, willst du da nicht vielleicht was ganz Eigenes machen? Die ersten Gedanken waren wirklich, dass ich das komplett alleine steuere und habe dann mit Kai und Vanessa, die beide auch Trainer beim Felix damals waren, saßen wir abends zusammen und haben dann so ein bisschen rumgesponnen. Und ein paar Monate später, wie das dann manchmal so ist, stehst du auf einmal da und bist halt mitten in der Planung für so ein eigenes Gym. Und haben dann 2017 die Box in Pempelfort eröffnet, CrossFit 40477. Das ist die Postleitzahl nur für den Fall, dass sich jemand wundert.
Beliebtes Schema auch in Deutschland für CrossFit-Boxen, ja.
Ja, genau, so Postleitzahlen, Stadtteile, genau, darfst du mittlerweile gar nicht mehr. Ah, musst okay. Dir mittlerweile musst du kreativer sein, aber ja, genau, so hat sich das eigentlich ergeben. Kleiner Einschub an der Stelle. Ich glaube, wir haben 25 andere Namen versucht durchzukriegen und freigegeben zu bekommen, haben wir alle nicht bekommen.
Ach, okay.
Ja, ja. Abgefahren. Also 40477 war so die 27. Wahl, ungefähr.
Und was wäre euer Favorite gewesen? Kannst du das sagen?
Boah, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also wir haben einige unterschiedliche Ideen da auf jeden Fall gehabt, aber da muss ich die anderen beiden tatsächlich nochmal fragen. Aber es wäre spannend, das jetzt auch nochmal zu wissen.
Muss ich jetzt hier an diese Karate-Kid-Namen von diesen Dojos denken? Mit was war's? Cobra Kai.
Cobra Kai.
Igelfang.
Also tatsächlich, es ist super schwierig, sich Namen von also CrossFit Hauptquartier in den USA hat den Daumen da drauf und kann dir sagen, der Name ist okay oder der Name ist nicht okay, weil die halt einfach nicht wollen, dass 10 Gyms in der Welt genau gleich heißen, sondern jeder soll halt so seinen Unique Punkt da irgendwo haben. Und deswegen lehnen die halt einfach ganz kategorisch alle Namen ab. Alles. Random. Alles. So, wir haben, weiß ich nicht, 25 Namen eingereicht und es wurde alles abgeschmettert und du kriegst auch keinerlei Erklärung oder Erläuterung dafür, sondern es ist einfach so, nein. Ja, ja, aber warum? Nein.
Und dann wird es eine Postleitzahl.
Und dann wird es halt irgendwann eine Postleitzahl. So, und haben meines Erachtens was richtig Cooles daraus gemacht.
Ja.
Nachdem der Name dann durch war, habe ich mit meiner Mom telefoniert damals und die kam auf den Namen Pempelfors übrigens.
Ah.
Aber erst nachdem der Name durch war. So, das,
sonst wäre das eventuell auch
das
ein Ansatz.
Das wäre vielleicht gewesen. Eine coole Idee gewesen.
Ja, aber so hieß dann das Trainingsprogramm und das, was du dann darauf aufbauend gemacht hast. Nein,
also wir haben, das war wie so ein inoffizieller Tag, ne? Also wir haben den Namen, der offizielle Name, den du auch überall gesehen hast, war halt 40477. Aber inoffiziell kennt das auch heute noch jeder eigentlich als Pempelfors, ne? Weil Stadtteil Pempelfort, dann war dieses Wortspiel halt, war ganz cool. Steht auch tatsächlich als Hashtag an der Wand
Auf der Leuchtreklame.
Auf der Leuchtreklame, ja. Genau. Das ist tatsächlich, das war meine Mama hat sich das überlegt. Shoutout.
Kudos, ja. Nicht schlecht, finde ich gut.
Ja.
Ja, das war auch dann der Grund, warum ich in der Box gelandet bin dann Jahre später, war Pempelfort, weil ich halt 500 Meter weiter wieder hingezogen bin.
Stimmt.
Und da ist dann mal eben fußläufig um die Ecke halt die Box gewesen und dann stand ich halt wieder auf der Matte. Und ja, cool. Ich hatte euch aber auch nie aus den Augen verloren, tatsächlich so über Social Media und so. Irgendwie war es immer so präsent.
Das Gute und Negative von Social Media, ne? Man verliert sich nicht aus den Augen. Das ist, finde ich schon cool. Aber du bist halt auch, man ist auch sehr präsent. Das darf man an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht auch nicht vergessen. Das stimmt. Ja.
Ja. War das, also die Gründung der Box, dann auch der Moment, wo es dann, ich sag mal, aus einer Nebenbeschäftigung zu einem Vollzeitjob wurde?
Nicht direkt. Ich habe ungefähr 8 oder 9 Monate, habe ich noch in meinem alten Job damals gearbeitet. Aber das war also das Ende war eh abzusehen. Also ich war da nicht super gerne und das hat mich auch jetzt nicht super bereichert. Und es war halt wirklich so, dass ich dann, das war auch ein bisschen außerhalb von Düsseldorf, ich musste dann ungefähr 45 Minuten morgens mit dem Auto fahren, ungefähr nochmal 45 Minuten auf dem Abend Heimweg dann zurück. Und dann war das halt wirklich morgens um 6:30 aus dem Haus, schnellstmöglich da halt anfangen, 15:30, 16 Uhr da Feierabend machen, mit einem Affenzahn in die Box fahren und um 17:30 Uhr halt den ersten Kurs da machen, bis 21:30 Uhr abends oder ähnlich, ne? Und da war mir schon relativ klar, das ist nicht so ein Cycle, den ich gut finde und den ich halt ständig machen will. Aber du musst halt erstmal irgendwo ein bisschen dir was aufbauen, dass das halt möglich ist. Und es ging tatsächlich doch recht schnell. Also der ursprüngliche Plan war das so ungefähr für vielleicht 1,5, 2 Jahre zu machen. Und nach etwa 8 oder 9 Monaten habe ich meinen alten Job damals gekündigt und bin dann in Vollzeit in die Box. Was für mich ein vollkommen absurdes Konzept damals noch war. Das war wirklich so, ja, du bist jetzt jeden Tag und in Vollzeit hier, so what the fuck.
Das wäre jetzt so die Frage gewesen, mit was für Dämonen kämpft man da in seinem Kopf irgendwie vorher, um auch sich, sag mal, diesen Schritt dann irgendwie zuzutrauen. Mhm. Weil man ist dann nicht mehr 18, 19, wo man wahrscheinlich ja überhaupt nichts an eigener, sag mal so, Heritage mitschleppt, der Lebensstandard ist noch super flexibel und irgendwie hat man dann ja doch in der Regel schon was aufgebaut, wenn man einmal Geld verdient hat, dann auf einmal vielleicht wieder einen großen Schritt zurück zu machen, um sich vielleicht auf der anderen Seite irgendwie einen Traum zu erfüllen oder einfach nur die Möglichkeit sich zu schaffen, sich was Neues zu erarbeiten. Das heißt ja schon was oft.
Ja, ich würde aber sagen, also ich habe tatsächlich, das habe ich aber irgendwie auch noch nie gemacht. Ich war nie so jemand, der so irgendwie auf großem Fuß gelebt hat oder so. War aber auch gar nicht möglich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Jobs hatte, die mich jetzt so gut bezahlt hätten, dass ich hätte tun können. Deswegen war der Step für mich zurück jetzt gar nicht so dramatisch. Aber es war schon ein großer Schritt, auch einkommenstechnisch. Aber für mich war schon immer so, dass ich gesagt habe, mir ist Zeit wichtiger als Geld. Und wenn ich in der Lage bin, mir alleine nur 2, 3, 4 Stunden am Tag mehr zu erkaufen, weil ich nicht durch die Gegend fahren muss oder sagen wir mal noch mehr, wir reden von 8, 9 Arbeitsstunden in einem Job, den ich nicht geil finde, dann ist es mir das im Gegenwert, dass ich sage, ich habe dann vielleicht ein bisschen weniger Einkommen, aber es erfüllt mich vielleicht auf einer anderen Ebene. Jetzt könnte man sagen, Dämonen, klar, ne? Also brauchen wir ja nicht drum rumreden. Man macht sich da schon ins Hemd, bevor es dann wirklich losgeht. Ey, klappt das alles? Ich weiß leider nicht mehr genau, wie das Buch hieß, aber da habe ich zum ersten Mal den Begriff des Imposter-Syndroms habe ich zum ersten Mal da gehört, wo ich mir auch viele Gedanken darüber gemacht habe, so ey, bist du überhaupt gut genug dafür? Ist das, ne? Ich bin kein studierter Sportwissenschaftler, sehr viele Sachen habe ich mir einfach durch Lesen und auch an mir selbst teilweise ausprobieren, auch erfahren. Und da macht man sich natürlich auch viele Gedanken, ob das wirklich der richtige Weg ist. Und ich habe wahnsinnig viel gutes, positives Feedback aus meinem Umfeld bekommen, das mich halt da drin auch bestärkt hat. Meine Frau Alice hat mir super, super geholfen, indem sie halt auch gesagt hat, so ey, mach, so wir finden einen Weg, wenn das jetzt vielleicht nicht so funktionieren sollte, wie du dir das vorstellst, dass wir das trotzdem irgendwie hinkriegen. Und das hat mich dann einfach so sicher gemacht, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt. Ne? Und ich hätte das auch in dem alten Job auch nicht mehr wahnsinnig lange gemacht. Also da aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und deswegen war der Sprung nicht so groß, wie man vielleicht denken würde.
Ja. Aber gehört ja durchaus was zu, ne? Weil das, was du gerade sagst, es gibt auf einmal niemanden mehr dahinter, der noch die Verantwortung für nochmal das nächste Level irgendwie trägt.
Das musst du auch erst lernen, das stimmt. du kannst das auch nicht abschieben, ne? Also du kannst nicht sagen, so ja, du im Zweifel gibt's halt noch einen über mir, der sich dafür verantwortlich zeichnet. Aber das kann auch sehr befreiend sein, weil je nachdem, wie diese Person, die da eventuell über dir steht, dich im Vorfeld irgendwo behandelt hat, ist das vielleicht tatsächlich auch ein guter und wichtiger Step. Und das war halt tatsächlich bei mir so. Also ich war nicht super happy mit meinen Vorgesetzten und dann ganz frech gesagt, habe ich mir dann wirklich in der einen oder anderen Situation, da habe ich noch nicht über jetzt hast du irgendwann vielleicht Trainer, die du angestellt hast oder sowas, da habe ich über so einen Part habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber irgendwie habe ich in meinem Kopf schon gedacht, so wie, ey, das kannst du besser, so, ne?
Ja, ne, versteh ich. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es, wenn man sowas noch nie gemacht hat, finde ich wahrscheinlich schwierig vorstellbar, wie sich das anfühlt und was das überhaupt ist. Ich glaube, ist eins von den Dingen, wo sich leicht drüber reden lässt. Aber das zu machen und das auch dann so für sich zu framen und irgendwie durchzuziehen, ist nochmal eine andere Nummer.
Ja, und es kommen ganz viele Topics auf dich zu, von denen du vorher halt überhaupt keine Ahnung hattest. Ganz ehrlich, ne? Also du wirst auf einmal Fachmann für alle möglichen Themen. Du stellst fest, das Wort Bürokratie hört man an sehr, sehr vielen verschiedenen Stellen, aber erst wenn du versuchst, dich selbstständig zu machen, lernst du, was das genau bedeutet. Also wo genau sind bürokratische Hürden? Ne? Wie gut kommunizieren Behörden untereinander? Spoiler Alert, nicht.
Also gar nicht.
das sind tatsächlich so Learnings, die man durchlaufen muss. Und dann bist du auch oft in so Situationen gefangen, du bereitest gewisse Schritte vor, kannst aber den nächsten Schritt noch nicht gehen. Um aber eigentlich den nächsten Schritt gehen zu können, braucht der nächste Step eigentlich diesen nächsten Schritt schon. Es ist total absurd. Ne? Manchmal bist du so in einer Zwischenwelt, wo das eine noch nicht fertig ist, das andere aber schon loslegen muss, damit du zeitlich da irgendwo in einem Rahmen bleibst.
Ja, ich glaube auf jeden Fall, es birgt viele Herausforderungen, die man so von außen nicht sieht, als Unbeteiligter als Konsument der Leistung, die ihr dann vielleicht da auch anbietet.
Weißt du, wo mir das als erstes richtig bewusst geworden ist? Das war irgendwann tagsüber. Ich war in Vollzeit schon in der Box und ich war da drin und war halt den Boden am Wischen. So. Ich habe halt für Sauberkeit in diesem Gym gesorgt. Und es lief jemand vorbei, der sich scheinbar dafür interessiert hat. Und kam dann rein und hat sich irgendwie vorgestellt und meinte so, ja, ist jemand von den Eigentümern da? Und ich so, ja, ich bin das. Oder also ich bin halt einer von diesem Team, ne? Und er so, krass, aber du machst hier selbst sauber? Ich sag so, ich habe in dem Moment, glaube ich, nicht doof reagiert, aber ich dachte mir, hinterher dachte ich mir auch so, ja, was glaubst du denn?
Wer denn sonst?
Ja, wer denn sonst? Ne? Jetzt könnte man vielleicht sagen, je nachdem, auf welcher Ebene du vielleicht unterwegs bist, ja klar, ein Chef von Vodafone wird jetzt nicht durch den Tower da drüben laufen und alles sauber machen, davon gehe ich fest aus, aber wir reden ja von einem ganz anderen Level und Niveau, ne?
Ich glaube, das sind alles so Dinge, ich sag mal, auf einer unternehmerischen Reise, die irgendwie dazugehören auf einem bestimmten Level. Ja. Und irgendwie, ich finde, es tut wahrscheinlich auch gut, das alles so zu durchlaufen, wenn man anfängt mit einem kleinen Unternehmen und dann macht man nächste Schritte. Und klar, irgendwann macht man vielleicht nicht mehr selber den Boden sauber, weil man vielleicht andere Aufgaben hat, die man wahrnehmen muss und irgendwo anders wertschöpfender sein kann, auch im Sinne der gesamten Geschichte.
Ja, voll. Du rechnest halt irgendwann. Ne? Ja. Ist es mir das wert, jemanden hinzustellen, der das für x Euro macht, wenn ich in derselben Zeit x Euro plus ein paar mehr verdienen kann, dann rechnet sich das für mich. Und dann kann man da sicherlich drüber nachdenken, klar.
Genau.
Man muss auch die Bereitschaft haben, eben genau diese Jobs zu machen, wenn du etwas neu machst. Wenn du neu startest und weißt aber, dass von den 10 Jobs, die anfallen, 7 Sachen sind, die du eigentlich nicht selbst machen willst, dann find entweder eine Lösung dafür, dass das jemand anderes für dich macht, das kostet aber Geld, oder fang gar nicht erst an, weil du wirst viele Jobs machen müssen, die vielleicht nicht dein Kernbusiness betreffen.
Ja, ja, absolut. Und wenn man dazu nicht bereit ist, glaube ich, dann hat man schlechte Karten.
100%.
Es ist halt niemand mehr hinter dir, der
dir das abnimmt. Da schließen wir den Loop, genau. Es ist halt niemand, an dem du es abgeben kannst, genau. Ja.
Ja. Wie hat sich dann so das ganze Coaching-Thema dadurch so für dich dann nochmal verändert, als es dann Vollzeit wurde? Hat das nochmal alles irgendwie auch komplett über den Haufen geworfen? Jetzt nicht im Negativen, sondern strukturell?
100%. Also vorher ist es so, dass, also ich würde schon sagen, dass ich immer ein Ziel hatte, mein Coaching so qualitativ hochwertig wie möglich zu gestalten, auch in der Zeit, als ich noch andere Jobs nebenbei gemacht habe. Aber ab dem Zeitpunkt, wo du das in Vollzeit machst, kannst du dich beispielsweise auf den nächsten Tag oder die nächsten Kursinhalte. Du kannst dich viel strukturierter vorbereiten. Wenn ich also weiß, am nächsten Tag kommt Movement X dran, dann kann ich mich für eine Stunde am Tag davor mit diesem Movement beschäftigen, kann mir verschiedene Progressionen anschauen, ich kann mir Übungen anschauen, die es vielleicht erleichtern für jemanden, der das Bewegungsschema vielleicht noch nicht kann. Ich kann mir überlegen, was mache ich denn hinterher mit dieser Person, um zu mobilisieren und zu stretchen. Ich habe viel mehr Recherchezeit. Das bringt aber auch eine gewisse Verantwortung mit sich, weil wenn du das in Vollzeit machst, dann musst du das eigentlich auch tun. Du musst dann einfach mehr lernen und du musst mehr lesen und du musst dich einfach mehr mit diesem Thema auseinandersetzen. Ganz, ganz klar. Aber das hat mir persönlich einen sehr, sehr großen Schub gegeben und halt auch gezeigt, okay, ab dem Zeitpunkt wusste ich, okay, das definitiv auch das ist, was ich weitermachen möchte.
Wie ist da so ein Split? Also wenn du jetzt da so eingestiegen bist und du sagst ja auch, weiß nicht, theoretische Vorbereitung, praktische Vorbereitung, wie viel ist man eigentlich am Coachen aktiv mit dem Kunden, mit dem Klienten und wie viel ist Overhead Prep für dich als Coach?
Also ich gebe dir das jetzt, also da gibt es ja verschiedene Szenarien. Ich habe in der alten Box beispielsweise war das so, dass du beispielsweise so 3-4 Kurse hintereinander gecoacht hast. Was super anstrengend ist, also nur mal so als kleine Randnotiz, du bist halt wirklich, wenn du dich mit Menschen beschäftigst und ganz individuelle Sachen berücksichtigen musst, bist du nach 4 Stunden, du brauchst eine Pause, definitiv.
Glaube ich sofort, ja.
Moment, ich bin jetzt gerade, du warst, die Frage war?
Hier Coaching, mit wie viel ist eigentlich ja, genau. Prep und...
Also ich bereite mich auf 4 Kurse am Stück, die den gleichen Inhalt haben, nicht unterschiedlich vor. Ja? Aber wenn ich das jetzt mal so in eine Relation von einem Kurs setze, würde ich sagen, hast du mal mindestens 75-100% derselben Zeit eigentlich als Vorbereitung davor. Zumindest wenn du deinen Job ernst nimmst. Du kannst das sicherlich in sehr viel kürzerer Zeit schaffen, aber das merkt ein geneigter Sportler sehr schnell. Jemand, der vielleicht zum ersten Mal dabei ist, der wird das vielleicht nicht direkt feststellen. Aber du merkst irgendwann qualitative Unterschiede im Coaching, wenn sich jemand eben nur 2 Minuten Zeit nimmt vor dem Kurs oder ob sich jemand wirklich intensiv darauf vorbereitet hat. Und das ist in gewisser Weise ja natürlich auch ein Qualitätsmerkmal für dich als Trainer, für das Establishment, in dem du arbeitest. Also ja. Wäre gut, je mehr Zeit du damit verbringst, desto geiler wird dein Kurs, ganz einfach.
Ja, ohne da jetzt vielleicht auch rumschleimen zu wollen, aber das ist auch genau das, wie du mir in Erinnerung und präsent geblieben bist.
Das freut mich sehr, weil dann habe ich das Ziel erfüllt. Ja,
weil gut, wirklich ja. dieses Gefühl und nicht nur das Gefühl, sondern zu sehen, dass du in auch ganz bestimmten Momenten teilweise durch Cues, durch Hinweise, mich weitergebracht hast in bestimmten Movements, in bestimmten Dingen.
Das letzte war der Toastober, ich erinnere mich.
Ja, ja. Zum Beispiel.
Da haben wir auch kurz danach noch drüber gesprochen.
Genau, wo ich sagte, ah krass, jetzt habe ich zum ersten Mal habe ich gespürt, wie sich das anfühlt, wenn ich den Latt aktiviert kriege dabei. Das war voll, also, und denke ich mir, krass, okay, das, ne, und so bist du mir halt auch irgendwie da im Kopf geblieben und das.
Das freut mich sehr.
Also klar, ich lade mir jetzt ja hier auch niemanden ein zu sprechen, von dem ich jetzt irgendwie dann nichts halten würde. Dafür ist mir meine Zeit auch zu schade.
Ja, okay.
Aber trotzdem,
sehr schön, freut mich.
Deswegen so ein bisschen auch so die Frage danach, wie viel von Coaching ist eigentlich auch unsichtbar für den Probanden, der dann da aufschlägt? Weil das kommt ja vielleicht oder kam zumindest so, wie ich es dann wahrgenommen habe, auch dazu, dass du dann ja auch nicht nur, sag mal, auf der Mikroebene den einzelnen Kurs vorbereitet hast, sondern du hast dann ja auch irgendwann angefangen, auf das ganze Programm zu schreiben. Also nicht nur ne, einzelne Kurse, sondern auch ja wahrscheinlich mit einem Konzept dahinter über eine längere Laufzeit.
Genau. Es gibt ja da unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt ganz viele Boxen, die beispielsweise externes Programm einkaufen und ich habe da absolut gar kein Problem mit. Es gibt total coole Sachen da draußen und das ist auch da wieder eine Frage von Kosten nutzen. Ne? Wenn ich x Zeit dafür brauche, um das herzustellen, kann ich das günstiger einkaufen oder nicht? So. Und du kannst das bestimmt günstiger einkaufen, als wenn man das selbst macht. Weil so ein Programm für, ich jetzt mal eine Woche eines normalen Gyms, wird mich normalerweise so schon 2-3 Stunden Zeit kosten. Und der Grund, warum ich das irgendwann selbst übernommen habe, ist nicht, weil ich von den anderen Programmen nichts halte, sondern ich muss vor einer Glas stehen und ich muss dir, Jan, erzählen, warum wir welche Bewegungsmuster jetzt an diesem Tag und in diesem Kurs und mit welchem Hintergedanken wir das jetzt machen. Das kann ich aber wahnsinnig schlecht, wenn ich das nicht selbst gemacht habe. Wie soll ich dir das näher bringen? Und das ist nichts, wie gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Es gibt mittlerweile auch viele Programme, die dir da zusätzlich auch noch gewisse Dinge mitgeben. Aber ich fühle mich dann immer sicherer, wenn ich das selbst gemacht habe. Auch wenn mich das Zeit kostet, aber das ist es mir dann wert. Ja.
Hat das nochmal eine neue Perspektive auch so auf den Sport gegeben?
Auf den Sport, auf die Intensität, auf die teilweise falsche Intensität, mit der in dem Sport leider auch gearbeitet wird. Vielleicht auch ein falsches Verständnis von dieser Art von Sport und Bewegung. Aber in allererster Linie hat es mir auch echt Spaß gemacht. Wir haben eben kurz vorher darüber gesprochen, ich mag so dieses kreative Überlegen, was wie zusammenpasst und wie kriege ich alle Muskelgruppen irgendwie in der Woche unter und was muss ich tun damit. Und deswegen, also es macht mir Spaß, aber es hat mir da tatsächlich auch vielleicht die Augen geöffnet an der einen oder anderen Stelle, ja.
Wird das dann dadurch irgendwie noch, sag mal, der Grad an Verantwortung, den man dann trägt, wird dadurch ja auch nochmal höher, weil man hat da auch nicht mehr diese externe Instanz, die man dazu kauft und sagt, da ist das Ding und da verlässt man sich irgendwie drauf.
Ja.
Und dafür trägt man dann selbst die Verantwortung für das, was auch passiert.
Ja.
Verändert das auch nochmal den Blick darauf, wie, also du dachtest gerade Intensität und wahrscheinlich dann ja auch Skalierung, also ändert das auch nochmal den Blick auf die Menschen, auch nochmal das Verständnis dafür, wie man mit wem irgendwie umgeht und was man wem irgendwie zumutet oder wie man auch Fortschritt erzielt?
Bin ich hundertprozentig von überzeugt, ja, absolut. Ich würde mich eigentlich schon immer als jemand bezeichnen, der gerade was das Coaching angeht, eher vorsichtig ist. Das heißt, ich gehe eigentlich nicht gerne Risiken ein. Wenn es um mich selbst geht, ist das nochmal ein anderes Thema, dann kann ich das auch selbst verantworten. Aber wenn du zu mir kommst und bei mir ein bestimmtes Ziel verfolgst und ich mir Sorgen mache, dass du dich eventuell mit dem, was ich dir schreibe, verletzen könntest, dann nehme ich das lieber noch mal ein Stückchen zurück. Und ich würde sagen, das hat mich vielleicht sogar noch ein bisschen vorsichtiger an der einen oder anderen Stelle gemacht, weil du auf einmal auch wirklich, du hast halt nicht unbedingt jetzt den stärksten Athleten im Blick, sondern du hast eigentlich genau das andere Ende vom Spektrum im Blick. Also wer ist der vielleicht am meisten Unterstützung braucht? Und dann gehst du vielleicht eher von dieser Person aus und versuchst etwas zu entwerfen, was aber auch dem stärkeren Athleten entspricht. Und das ist eigentlich etwas, was ganz konträr zu CrossFit im Allgemeinen steht, weil da war tatsächlich immer das Mantra, programmiere für den Besten und skaliere für den Rest. Und ich persönlich bin eigentlich mittlerweile der Meinung, es müsste genau andersrum sein. Du programmierst für denjenigen, der am meisten Unterstützung braucht und upgradest für die paar Menschen, die dann mehr brauchen. Denn das sind, wenn wir ehrlich sind, nicht so viele.
Das wäre die Frage gewesen jetzt. Wie würdest du sagen, wie sehr weicht das tatsächliche CrossFit in den Boxen dieser Welt von dem ab, was man auf YouTube sieht oder was man so in der Wahrnehmung auf Instagram auch so mitbekommt, wie CrossFit ist?
Das ist eine völlig andere Welt. Ja, also es ist wirklich so. Was du auf YouTube oder Instagram oder sonst wo siehst, sind meistens kompetitive Crossfitter und es spielt keine Rolle, ob das jetzt CrossFit ist oder jeder andere Sport. Sobald du das kompetitiv oder mit einem monetären Hintergrund machst, verändert sich das Training, was du dafür machen musst. Und ich würde behaupten, dass 99 von 100 Leuten, die in ein CrossFit-Gym gehen, eigentlich keinerlei Competition brauchen und eigentlich auch vielleicht gar nicht suchen. Und diese eine Person, die das vielleicht braucht, ist an der einen oder anderen Stelle aber vielleicht präsenter, weil öfter da und dadurch auch vielleicht ein bisschen lauter und hat vielleicht da auch an der einen oder anderen Stelle den falschen Einfluss. Und da bin ich persönlich mittlerweile der Meinung, ich kümmere mich um die, also nicht, dass ich mich um diese eine Person nicht kümmere, aber ich kümmere mich in erster Linie um diese 99. Und wenn die safe und sound sind und alles ist cool, dann habe ich die Möglichkeit, der einen Person, die mehr braucht, auch das entsprechend zu geben. Aber sind wir ehrlich, selbst diese eine Person, die Chance, dass so jemand auf besagten YouTube- oder Instagram-Videos bei den CrossFit Games zu sehen ist, ist slim to none. So.
Richtig, richtig. Da gehört ja noch mal so viel mehr zu.
Das, genau.
Da hatte ich in letzter Zeit jetzt auch eher das Glück, durch ein paar Leute, die ich kenne, irgendwie mal tiefer reinzuschnuppern, einfach nur mal zu sehen, was für ein Level an Leistung nötig ist, um in, auch nur ansatzweise in die Nähe der CrossFit Games zu kommen.
Das ist unfassbar. Ja,
abartig. Also, ja. Also nicht abartig im Negativen, sondern krasser Scheiß.
Ja, das, wirklich.
Und das hat natürlich nichts mehr mit Gesundheitssport oder ähnlichem in der Hinsicht auch zu tun. Das ist halt wirklich.
Aber da hab ich persönlich immer so ein bisschen die Schwierigkeit damit, weil CrossFit natürlich da auch ein bisschen einen schlechten Namen hat. Aber das ist eigentlich nicht gerechtfertigt, weil am Ende sorgt CrossFit dafür, dass vielleicht, keine Ahnung, wenn wir von einer kleinen Box sprechen, 100 bis 150 Leute mehr Sport machen als vorher. Und damit hast du eigentlich schon einen riesengroßen Dienst geleistet, meines Erachtens. Unglücklicherweise wird aber sehr oft halt wahrgenommen, wenn etwas gerade in dem Sport auch dann nicht so läuft, wie es soll. Und unglücklicherweise sind auch viele Trainierende an irgendeinem Punkt, da passiert so ein Kipppunkt. Das hast du sicherlich mit einigen Menschen auch schon mal erlebt. Die fangen an, sind total gehypt, starten voll durch mit diesem Sport, verbessern sich, haben vielleicht irgendwann mal so einen kleinen verletzungsmäßigen Einbruch, verbessern sich. Und ab einem bestimmten Punkt kommst du an, ich sag jetzt mal, 2 Trainingsstunden am Tag kaum noch vorbei, wenn du wirklich noch den nächsten Step gehen willst. Was aber viele Leute vergessen ist, du bist aber kein professioneller Athlet und du wirst es wahrscheinlich auch nicht mehr werden. Mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr werden. Das heißt, du musst juggeln zwischen genug Schlaf, Arbeit, Essen, Familie, vielleicht noch einen Job, keine Ahnung, ja, in welcher Situation du bist. Und dann musst du irgendwann in diesen 24 Stunden aber auch noch 2 Stunden Training unterkriegen. Und viele Leute haben dann wirklich mindset-technisch ein großes Problem, weil sie alles Mögliche hinten anstellen, nur das Training nicht. Selbst wenn alles wehtut, wenn der Körper nicht mehr mitmacht und das nichts mehr mit Gesundheitssport zu tun hat, das kann natürlich auch jeder nachvollziehen.
Ja, ich kenne das von mir selbst noch aus Triathlon-Zeiten, jetzt nicht beim CrossFit, aber da ist es letztendlich dann genauso gewesen. Du prügelst super viel Training durch, aber du bist kein Profi oder ich bin kein Profi gewesen, weit davon entfernt, aber die Regenerationsbedürfnisse nehmen ja auch nicht ab und irgendwie dann eine Stress-Rest-Balance hinzubekommen, auch als Amateur-Hobbysportler, wenn du dir 15 bis 20 Stunden Training die Woche gibst, die brauchst du halt und wenn du dann aber noch 8-9 Stunden am Tag noch arbeitest, jetzt nicht mehr unbedingt die körperliche Komponente, aber auch der Kopf ist die ganze Zeit an, das ist bis irgendwie in Action. Das kann in die Hose gehen.
Kann, habe ich live auch bei vielen Leuten erlebt, die diese besagte Entwicklung irgendwie durchgemacht haben und wirklich von einem auf den anderen Moment in so ein Verletzungsloch gefallen sind. Und das waren alles keine groben Verletzungen. Wir sprechen jetzt nicht von einem offenen Schienbeinbruch oder sonst irgendwas, ne? Sondern das war dann fängt erst die eine Schulter an weh zu tun, dann fängst du an, anders zu belasten, dann schmerzt die andere Schulter auch, dann hast du auf einmal was am Knie, dann hast du auf einmal alles Mögliche. Und das sind dann so die klassischen Leute, die du dann siehst, mit doppelter Kniebandage, 2 Ellenbogenbandagen, vielleicht noch Schulter getaped und
aber 150 Kilo im Backsquat.
Aber 150 hochgekrüppelte Kilo im Deadlift. Ja. Oder im Backsquat oder was auch immer. Ja, 100%. Und das ist wahnsinnig schwer. Ich bin so ein bisschen auf beiden Seiten. Ich bin selbst irgendwie auch im CrossFit sehr, sehr aktiv gewesen und habe da natürlich auch versucht, irgendwie besser zu werden und irgendwie die nächsten Schritte zu erreichen und habe durchaus auch mal Phasen gehabt, in denen ich 2-2,5 Stunden trainiert habe. Aber du bist halt irgendwo auf dieser Ebene Trainierender und Coach. Das heißt, ich musste für mich irgendwann entscheiden, will ich das weitermachen oder bin ich dann eigentlich derjenige, der was anderes. Der Satz ist ja, practice what you preach. Mhm. Und wenn ich auf der einen Seite sage, ey, mach nicht so viel, fahr vielleicht mal runter, mach noch einen Tag mehr Pause, ich bin aber selbst nicht derjenige, der so arbeitet, dann werde ich, glaube ich, irgendwie unglaubwürdig.
Ja, ist nicht authentisch dann zumindest.
Genau, ich glaube, das fällt schnell auf. Und da ist irgendwann so diese Diskrepanz entstanden, dass ich dann gesagt habe, okay, ich fahre jetzt mein eigenes Training so ein bisschen runter. Nicht, weil ich das Gefühl hatte, ich war jetzt an einem Verletzungspunkt, sondern ich einfach gesagt habe, so, ich kann das nicht so glaubwürdig verkaufen, wenn ich selbst auf diese Art und Weise trainiere. Und dann aber Leute, die in diesem Cycle noch sind, davon zu überzeugen, dass gewisse Bewegungsmuster oder Schemen, die sie gerade annehmen, auf lange Sicht gesehen zu Verletzungen oder Problemen führen werden, die davon zu überzeugen, da runterzufahren, ist fast nicht möglich. Es ist Wahnsinn.
Ja, ich kann auch darüber sozusagen reden und auch darüber dann manchmal lachen. Und das heißt ja aber nicht, dass ich auch nicht anfällig für sowas bin. Ich kenne mich da auch selbst und ich habe auch die Tendenz, dieses so, jetzt zumindest den Sport, den kriegst du doch noch rein. Komm, und ein bisschen.
So schlimm ist das schon nicht.
Wenn es ein bisschen weh tut, ist auch nicht so schlimm.
Ja.
Und da ist es auch schwierig teilweise, sich da selbst verantwortlich dafür zu halten und zu sagen, nee, mach mal. Schreib mal einen Gang runter, es ist in Ordnung.
Und ist wahnsinnig schwer.
Mein Eindruck ist, es gibt halt auch einfach ganz unterschiedliche Menschen. Du hast diese Menschen, die eher ein bisschen zu viel geben, was schädlich ist für sie selbst dann. Und da zähle ich mich selbst gerne mal zu, ein bisschen überambitioniert teilweise daherkommen. Die gebremst werden müssen, dann hast du andere, die kommen gar nicht aus dem Quark, ne? Das ist irgendwie gibt's das ja alles irgendwo und beides ist wahrscheinlich nicht jetzt nicht der goldene Weg, aber
ich finde das aber nicht, also das sollte man und darf man auch nicht verurteilen. Wer bin ich, dass ich dir sage, lauf deinen Triathlon nicht, ne? Also solange du Spaß daran hast. Und solange du nicht auf Krücken anfängst, joggen zu gehen, dann habe ich keine Grundlage, dir zu sagen, tu das nicht.
Ja, so schlimm war es noch nie.
Aber es ist halt wirklich, was ist das schlimmere Übel, dass du mir dein Leid klagst, weil deine Schulter wehtut, oder dass du mir dein Leid klagst, weil du Bluthochdruck hast und keine Ahnung, stark übergewichtig bist und super unmobil bist, den ganzen Tag sitzt.
Ich nehme die Schulter.
Ja, 100%. Und da so ein bisschen diese, deswegen, ich würde das niemals verurteilen. Und jeder, der vielleicht auch schon mal etwas ambitionierter Sport betrieben hat, egal ob Triathlon oder Crossfit oder Fußball oder was auch immer, der wird dir das bestätigen können. Wie viel zahlt einem das zurück? Und man merkt meines Erachtens an irgendeinem bestimmten Punkt, merkt man, ey, das ist es noch. Und ich gebe dafür vielleicht noch meine 20 Trainingsstunden in der Woche. So jetzt, weiß ich nicht, Triathlon war so.
Ja, dort. Das geht dann in so Ironman-Höchstzeiten, geht das so in die Richtung.
Ja. Ist es das noch? Will ich dafür so viel Zeit aufwenden? Habe ich da Bock drauf? Oder ist es das nicht mehr? Und das merkst du meines Erachtens.
Ja, und das kann auch nur von innen kommen. Das kann
100 Pro.
Das kann es von außen schwierig jemandem mitgeben.
Ich sehe es ja im Zweifel auch nicht, ne? Triathlon-Training machst du wahrscheinlich eher alleine oder größtenteils alleine, ne? Wenn du jetzt in der Gruppe unterwegs bist, klar, aber Laufen wirst du größtenteils alleine machen und ich sehe nicht, ob du dann Schmerzen dabei hast oder nicht. Ja,
ich glaube, da war es eher so chronische Müdigkeit und sowas, die dann irgendwie kommt, so bei diesen Ausdauersachen, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und jetzt ist es ja so, jetzt sind wir so ein bisschen da über CrossFit irgendwie hingekommen.
Ja.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Freundin spreche und der auch gesagt, hey, komm doch vielleicht mal mit, da ist dann schon oft noch so eine gewisse Hemmschwelle und so eine gewisse Einschüchterung, die aber eigentlich ja, wenn man es selbst mal erlebt hat, eigentlich überhaupt nicht real ist.
Was sind so die Sätze, die sie sagt? Also was sind so ihre Sorgen?
Ich glaube eher dieses, dass es so ultra anstrengend ist oder so schwierig und dass da nur so Ultramaschinen am Start sind. Und ich glaube, es wirkt einfach einschüchternd. Auch auf mich wirkt es von außen häufiger mal wieder einschüchternd, was sich in der Realität dann aber nicht bewahrheitet.
Es ist ja so kurios, wenn du in einen Raum reingehst, haben wir Menschen so die Tendenz dazu, so vielleicht, also wir machen das nicht bewusst oder unbewusst, aber wir kategorisieren Menschen so ein bisschen ein. Und was uns am meisten auffällt, sind besonders starke Persönlichkeiten oder Leistungen. Das flasht. Da können 20 andere Leute trainieren gleichzeitig, die alle weniger Gewicht bewegen als du selbst. Du wirst aber, wenn du nach Hause gehst, deiner Freundin von diesem einen Menschen erzählen, der da jetzt gerade 300 Kilo gedeadliftet hat. Das ist, glaube ich, menschlich und normal, aber es trifft halt überhaupt nicht die Realität. Du weißt das selbst, du warst jetzt in genug CrossFit-Gyms, es ist genau das Gegenteil davon. Da sind völlig, völlig normale Menschen auf all walks of life.
Man mag es gar nicht glauben, normale Menschen.
Normale Menschen. keiner ist dann, oder die wenigsten sind da irgendwelche Überathleten. Viele sind einfach froh, wenn sie sich regelmäßig zum Sport aufraffen können und bewegen können. Und ich kann das jetzt natürlich nur aus dieser Sicht betrachten. Viele Leute sind, nachdem sie den Schritt dann tatsächlich einmal gemacht haben, eigentlich viel eher darüber begeistert, dass du über die Community und über viele Sachen, die da so nebenbei laufen, eben eine viel, viel höhere Motivation hast, am nächsten Tag nochmal wiederzukommen. Und auch da sind wir wieder an dem Punkt. Wenn ich es schaffe, 150 Leute davon zu überzeugen, dass ihnen der Sport gut tut und sie dann auch noch eine gute Zeit dabei haben und dabei vielleicht auch noch Freunde und Bekannte und Businesspartner oder was auch immer treffen können, ja, Hammer. Also geht ja eigentlich nicht besser. Da sind wir dann eigentlich wieder an dem Punkt, ne, warum Workspace deswegen?
Ja, genau, das ist auch die perfekte Überleitung jetzt, denn das Thema CrossFit, und das hat dich jetzt lange begleitet und tut es auch weiterhin. Aber jetzt ging es dann zu Trias, und das ist jetzt, es steht nicht mehr nur CrossFit im Logo, sondern da steht mehr.
Genau.
Sag mal kurz Wort, wieso Trias? Was ist das überhaupt? Und
hat nichts mit Triathlon zu tun, auch wenn ich die Frage schon ein paar Mal bekommen habe. Nee, der Name entstand durch verschiedene Punkte, an denen uns die Zahl 3 irgendwie über den Weg gelaufen ist. Wir haben halt drei Eigentümer, also auch da. Wir haben die Hausnummer 33, wir haben den dritten Stadtbezirk von Düsseldorf. Und dann,
ihr seid aber keine Illuminati, ja?
Nein, ich schwöre es. und das, also irgendwie kam uns diese Zahl halt in ganz, ganz vielen Punkten über den Weg. Und tatsächlich haben wir zwar auch ein, zwei Ablehnungsnamen gehabt, die wir nicht bekommen haben. Aber Trias war tatsächlich unter den Top 3 oder 4. Und das passt super gut. Ne? Und wir haben ja, das weißt du ja, das wissen jetzt vielleicht die Zuhörer nicht, wir haben so ein Dino im Logo. Und Trias ist tatsächlich ja auch eine Zeit mit Dinosauriern, einem Erdzeitalter mit Dinosauriern. Meine Freundin Marisa malt gerne Dinosaurier. Logo, Kreation, abgeschlossen. So. Und es gab noch nirgends ein Dino im Logo. Ich habe schon sehr oft gekreuzte Langhanteln und Kettlebells im Logos gesehen, aber noch keinen Dino. Also, Bums, da ist er.
Ja, so. Muss man ein bisschen rausstechen.
Genau, aber im Namen selbst ist, also neben Trias steht halt CrossFit und Athletik am Eingang. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich dem CrossFit irgendwie entsage. Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass diese Art zu trainieren, wenn richtig gecoacht, mit einer der besten Wege ist, sehr schnell, sehr gut in Form zu kommen. Aber ich bin halt nicht rein nur in der CrossFit-Richtung unterwegs, sondern ich habe Trainerscheine halt auch im allgemeinen sportlichen Richtung, in der allgemeinen sportlichen Richtung gemacht, also spezifisch B- und A-Trainer-Lizenzen. Meine A-Trainer-Lizenz ist zum Beispiel ein medizinisches Fitnesstraining. Das heißt, da geht es dann wirklich mehr um so Recovery nach Verletzungen, was muss ich tun. Ich bin früher selbst aktiv im American Football gewesen, coache das jetzt selbst für eine Jugendmannschaft hier in Düsseldorf. Das heißt, Athletik ist für mich so der Schlüssel, um meine Jungs beispielsweise schneller und besser auf diesen Sport halt vorbereiten zu können. Das heißt, auch solche Topics sind einfach ein wichtiger Part, und ich runde das halt einfach ein bisschen ab. Nicht nur rein, es ist jetzt so eine klassische CrossFit-Box, das wirst du auch merken, wenn du reinkommst. Es ist halt einfach ein kleines bisschen mehr. Ja.
Wie würdest du, sag mal so, die Veränderung am Markt betrachten, was so Gyms und Boxen angeht, weil das, ihr werdet euch ja auch Gedanken darüber gemacht haben, was ihr da jetzt irgendwie macht, und das scheint da irgendwie einem Plan zu folgen.
Ja.
Wie würdest du das so einschätzen von der Wahrnehmung, wie ich jetzt so Boxen oft in meinem Kopf hatte, ist eher so diese
große Garage.
Genau, diese Hinterhof-Industrie-Garage-Halle und ein Rig rein und ein Boden und so rough eher, so, und das hat auch viel CrossFit finde ich, so vom Bild her geprägt, sodass es so roh ist, so ein bisschen martialisch, ist vielleicht schon übertrieben. Aber
ja, aber das macht ja auch diesen Eindruck, den du eben bestätigt hast, ne? Dass man immer so ein bisschen diese Sorge hat, so boah, bin ich gut genug, um da reinzugehen. Ne? Da sind dann nur so Maschinen, die brüllen dann da rum und schmeißen da Gewichte durch die Gegend und sowas, dass dieser Eindruck entsteht.
Und dann hat man auf der anderen Seite irgendwie, weiß ich nicht, Holmes Place, Fitnessstudio oder weiß ich nicht, hier so John Reed, so super stylische Buden, alles Hochglanz.
Ja.
Und so, dann gehe ich jetzt bei euch rein und ich fühle mich irgendwo da in der Mitte.
Mhm.
Das war mein Eindruck so.
Tatsächlich, ja. Also grundsätzlich die Entwicklung ist, gerade was CrossFit-Gyms in Europa angeht, nach wie vor ungebrochen gut. Also Europa ist tatsächlich der größt wachsende Markt für CrossFit weltweit. Während beispielsweise in den USA genau das Gegenteil aktuell stattfindet. Da schließen sehr, sehr viele Boxen. Also jetzt nicht nur durch Corona bedingt, sondern auch durch ganz viele andere Gründe. Der Markt ist da teilweise vollkommen übersättigt. Also wer jemals in den USA war und sich da umgeguckt hat, da kannst du läufst einmal um den Block und triffst auf drei Gyms. Also es ist teilweise wirklich absurd. Trotzdem ist es so, dass wir in der Planung eigentlich ganz fest den Gedanken hatten, eben jetzt nicht genau das Gleiche zu machen, wie viele andere Gyms halt auch. Du hast gesagt, du hast ein ganz klares Bild. Und ich wollte, dass, wenn jemand reinkommt, der erstmal so ein bisschen baff ist und denkt so, bin ich hier richtig? Ist das das, was ich eigentlich vorher anvisiert hatte? Nicht, weil ich glaube, dass das Modell nicht mehr funktioniert. Im Gegenteil, ich glaube, das funktioniert nach wie vor. Aber ich glaube, es ist an jetzt so langsam der Punkt, wo du vielleicht auch da an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen was anders machen musst. Nicht, weil ich mir Sorge mache, dass das anders nicht mehr funktionieren würde, nochmal, sondern weil ich eher glaube, dass ich kann jetzt nicht die 17. Box sein, die genau gleich aussieht, die das gleiche Logo verwendet, die den gleichen Hintergedanken hat. Kreativität vielleicht an der einen oder anderen Stelle ist da nicht so schlecht. Das ist eigentlich der Hauptgedanke. Und das hat sich dann dadurch so ergeben, dass wir diese Location halt bewusst auch gesucht haben. Als wir dann da durchgelaufen sind, kam so direkt dieser nächste Gedanke, ey, wir haben den Space dafür, warum nutzen wir das nicht für beispielsweise, also der erste Gedanke war eine Hangout-Area, wo die Leute, die dann trainiert haben, dann vorne einfach noch abhängen können. Was ist das nächstlogische? Ich will ja nicht nur eine Hangout-Area kreieren, sondern ich möchte ja auch irgendwie Geld verdienen und das soll sich ja auch lohnen. Also, was ist das nächste? Ich muss gucken, dass ich da irgendwas verkaufe. Was kann ich verkaufen? Was macht Sinn? Normalerweise haben CrossFit-Gyms dann vielleicht schon mal eine Theke und da werden gewisse Getränkedosen und Co. verkauft. Aber selten beispielsweise im Gym hast du das, CrossFit-Gym hast du selten gesehen, dass du zum Beispiel einen Shake irgendwo kaufen kannst.
Mhm, richtig.
Also, was ist der nächstlogische Schritt? Eiweiß. Klar, macht ja Sinn. Die Leute haben trainiert, also Eiweiß. Jetzt kommen die Leute beim CrossFit relativ früh morgens oder nach einem gestressten Arbeitstag. Also wäre es doch auch geil, wenn da eine Kaffeemaschine stünde. Ja klar, dann Kaffeemaschine dazu. Wenn da ein Kaffeeautomat steht, dann, sorry, ist kein Kaffeeautomat, ist ein Siebträger, nur dass wir das nochmal
klar sagen. Ich wollte sagen, es ist nicht so die Kaffeemaschine, wo man seine Plörre bekommt, sondern es ist genau. Top-Kaffee.
Ja. So, und dann kam wirklich halt der Gedanke, ey, wenn dann ein Siebträger-Kaffeemaschine steht, dann muss ich da Möglichkeiten geben, dass die Leute sich da auch hinsetzen und verweilen können. Klassischerweise haben CrossFit-Gyms so bestimmte Uhrzeiten, die sehr gepiekt sind. Das ist normalerweise sehr früh morgens, das ist irgendwann der frühe Nachmittag. Was mache ich dazwischen? Ey, dann lad die Leute, die sowieso schon bei dir trainieren, doch auch noch dazu ein, einfach da zu bleiben, ihren Laptop auszupacken, sich ein paar Stopfen in die Ohren zu machen und dann da einfach ihre Remote-Arbeit zu machen. Von der es ja jetzt gerade nach Corona einfach auch super viele Jobs gibt, die diese Möglichkeit bieten. Ja, und so kam dann irgendwie eins zum anderen. Der Space wurde dann halt dadurch auch genutzt und das ist eigentlich die Entwicklung dazu.
Ja, ich kann es auch nur bestätigen. Also ne, man kommt rein, es ist hell, es ist einladend und es hat nicht dieses ganz Roughe, sondern es ist zum Wohlfühlen, ne? Und es zieht sich dann.
Ein ehemaliger Fahrradhändler war da halt drin. Ja. So, und das,
in Innenstadtlage, genau.
Innenstadt.
Wo man jetzt nicht unbedingt eine CrossFit-Box oder es ist halt auch keine klassische CrossFit-Box, aber wo man das auch sonst nicht so erwarten würde.
Genau. Aber durch die Räumlichkeit halt, wie sie gestaltet ist, mit diesem langen, schlauchförmigen Topic bin ich halt hinten in der Halle, in der ich dann tatsächlich mit den Leuten trainiere, aber auch komplett frei von irgendwelchen Wohnhäusern. Ich habe keine offenen großen Tore, die irgendwie die Nachbarn ärgern oder nerven könnten. Also irgendwie so ein bisschen Glück gehabt natürlich auch mit der Location. Die war 3 Tage vorher, stand die irgendwie drin. Mhm. Wir haben die direkt angeguckt und das war es eigentlich dann schon.
Wo positioniert man sich so auf dem im gesamten Fitnessspektrum, sage ich mal, mit so einem Laden? Mhm. Weil du hast ja auf der einen Seite, weiß ich nicht, ganz, also FitX für einen 20 im Monat. Dann hast du irgendwo dazwischen eine Menge. Dann ist aber auch dann irgendwie ein Homespace, weiß ich kurz, irgendwie 70, 80, was auch immer. Mhm. Und dann kommen ja irgendwann dann die, ich sag mal, die individuelleren Angebote, wie bei euch dann ja auch, ne, wo genau. Die dann preislich jenseits, sag mal, da irgendwo angesiedelt sind. Wie siehst du da so den Fitnessmarkt generell? Wer ist so Kunde und wen holt man so ab?
Wenn mir zum Beispiel immer die Frage stellt, wie die sich das Konzept vorstellen können, dann sage ich immer, das ist eigentlich Personal Training in kleinen Gruppen. Es ist also, ich hole eigentlich die Leute ab, die nicht bereit sind, 150 bis 200 Euro pro Stunde einem Personal Trainer zu bezahlen und die vielleicht im Zweifel da auch gar keine Lust drauf haben, da jetzt alleine sich irgendwie durch sowas durchzuquälen. Die aber vielleicht von der Anonymität und von dem Design und von der Art, wie ein normales, klassisches Fitnessstudio aufgebaut ist, irgendwie auch nicht mehr so angesprochen werden und aber auch bereit sind, vielleicht den ein oder anderen Euro auch mehr zu bezahlen, um dadurch diese Exklusivität halt zu bekommen. Und exklusiv ist es dann natürlich in gewisser Weise schon, weil, das wird jeder bestätigen können, der mal in einer CrossFit-Box war, wenn das jemand leitet, der das mit einer gewissen Passion macht, dann wirst du dir, das ist nicht anonym, die Leute begrüßen dich mit Namen, die anderen Trainierenden trainieren mit dir zusammen und geben sich am Ende ein High Five und das macht das Ganze halt ein bisschen exklusiver. So. Und das sind ganz einfach Leute, die bereit sind, vielleicht ein paar Euro mehr zu bezahlen als im klassischen Fitnessstudio, aber vielleicht keine Lust haben auf Einzeltraining mit einem Coach. Und das ist ein nicht unerheblicher Anteil an Leuten. Also zumindest nehme ich das so wahr.
Ja, da können wir vielleicht mal den harten Bogen machen zum Thema Gesundheit und Fitness in der Gesellschaft. Mhm. Und weil passt vielleicht so Stellenwert dazu, weil ja. Ne, das ist ja dann auch die Frage von eigenen Prioritäten und von eigener Wertschätzung, von seiner eigenen Klar. Gesundheit, seiner eigenen Fitness. Und wenn ich da vielleicht die entsprechende Wertschätzung dem gegenüber habe, dann bin ich auch bereit, dafür das Geld auszugeben. Und das ist ja auch eine Entscheidung, das dafür auszugeben, nicht für was anderes.
Ja.
Meistens, außer man verdient so viel Geld.
Das ist es dann egal.
Dass ja. es egal ist.
Ja. Ist eine ganz spannende Frage, aber ich würde das tatsächlich andersrum sehen. Ich würde halt sagen, dass jemand, der vielleicht jetzt keinen sportlichen Hintergrund hat, und das sind unfassbar viele Menschen in Deutschland, also weder die vielleicht vorher irgendeinen Sport getrieben haben, außer beispielsweise laufen zu gehen, die aber auch keine sportlichen Hintergrundinformationen dazu haben, was muss ich denn eigentlich machen, um Ziel X zu erreichen? Ja, so, die gehen jetzt in ein klassisches, normales Fitnessstudio, in eine Fitnessstudio-Kette. Wer bringt denen dann also entweder Ausführung der Bewegung bei oder wer schreibt den Trainingsplan? Trainingspläne gibt es hin und wieder mal, aber das sind halt Sachen von der Stange, die sind halt nicht individualisiert oder personalisiert. So, das heißt, diese Person geht vielleicht in ein normales Fitnessstudio und stellt fest, so, ey, so, was mache ich denn jetzt hier eigentlich? So, jetzt guckt der oder diejenige auf eine Internetseite von einem Personal Trainer und sieht da ja, kostet irgendwie 150, 200 Euro in der Stunde. Kann und will ich vielleicht auch gar nicht bezahlen und brauche ich auch, glaube ich, gar nicht. Sagt nicht jeder und sagt auch nicht ich, aber das sagen Leute, die das dann sich vielleicht anschauen. Wenn du jetzt also eine personalisierte Anleitung haben möchtest, in einer motivierenden Atmosphäre und das Ganze noch zu einem bezahlbaren Preis, und jetzt kann man darüber diskutieren, ob 100 bis 150 Euro bezahlbar sind oder nicht, aber sicherlich mehr, als wenn du es in einer Stunde zahlen musst, dann bleibt dir da nicht so wahnsinnig viel dazwischen. Also mir würde jetzt persönlich nichts einfallen, vielleicht hast du noch eine Idee, aber es gibt eigentlich kein Bindeglied. Es gibt entweder, du machst komplett alleine dein eigenes Ding, dann kriegst du das für relativ kleines Geld, du bist 1:1 betreut, dann wird dir alles abgenommen, aber du machst es halt ganz alleine. Und wenn du das aber in einer Gruppe machen willst, trotzdem angeleitet werden willst und das Ganze vielleicht noch in einem coolen Umfeld machen willst, dann gibt es eigentlich nur diese Zwischenlösung.
Ja, für mich ist es auch der Sweet Spot dafür, definitiv. Weil ich glaube, dieses Gefühl, dieses, da ist jemand, der hat mich wirklich konkret im Blick und leitet mich auch wirklich gut an.
Ja.
Das ist einfach so in diesen Kursen. Und da ist man dann mit ein paar Leuten, klar, aber trotzdem ist ja die Betreuung sehr eng und gut.
Leider nicht überall, und das ist das, was dann den schlechten Namen vielleicht an der einen oder anderen Stelle ausmacht. Aber im Allgemeinen und in nahezu allen CrossFit-Gyms, in denen ich weltweit war, hatte ich genau diese Experience. Also, dass es immer jemanden gab, der darauf geachtet hat, was ich tue. So, hin und wieder vielleicht ein bisschen weniger. Es ist auch so, wenn du jetzt, weiß ich nicht, den Sport seit 10 Jahren machst und dich auch selbst ganz gut einschätzen und bewegen kannst, dann wird ein Coach da mal drüber gucken, wird sagen, okay, ich habe gerade wichtigere Projekte gerade hier in dem Kurs vielleicht. Du machst das gut, alles easy. Und das ist auch okay, ne? Also da muss man auch jetzt vielleicht nicht immer Händchen halten. Und das ist eigentlich auch der Punkt, den du jetzt eben angesprochen hast. Du hast ja gesagt, Gesundheit und Co. Ich persönlich wüsste, wenn ich jetzt keinen Sportwissenschaftler, oder beziehungsweise ich habe, ne, wenn du jetzt dich mit Sport vorher vielleicht nicht auseinandergesetzt hast, dann wüsste ich jetzt beispielsweise nicht, wenn ich in ein normales Gym gehe, was muss ich jetzt eigentlich tun? Wie viel Gewicht macht Sinn? Wie häufig muss ich trainieren? Muss ich jetzt noch irgendwie anders essen? Was ist mit meinem Schlaf? Welchen Trainingsrhythmus sollte ich einhalten? Ne, und da finde ich, ist genau der Part, den wir machen, eigentlich extrem wichtig, weil Sportbildung in nicht nur diesem Land, sondern auch generell nicht so ist, wie ich mir das wünschen würde. Und das merkst du immer dann, wenn du dich mit Leuten mal darüber unterhältst oder auch mal eine Rückfrage stellst oder halt auch nochmal nachfragst, so hey, ne, wie sieht's eigentlich mit deiner Ernährung aus? Wie viel weißt du überhaupt darüber? Wir haben eine Frage in unserem Aufnahmebogen. Wie bewertest du deine Kenntnisse zur Ernährung auf einer Skala von 1 bis 10? Und ich habe bis jetzt, ich würde sagen, 80-90%, 5 oder niedriger gehört. Und das ist schon irgendwo auch bezeichnend, weil das ist etwas, was du jeden Tag mehrfach tust. Jeder von uns hat gelernt, wie er Dinge addiert in der Schule. Und die wenigsten haben tatsächlich gelernt, wie ich mich richtig ernähre in der Schule. Also was brauche ich am Tag häufiger?
Ja, das ist sicherlich ein Punkt. Und was vielleicht auch noch zukommt, selbst das ist ja schon wahrscheinlich eine kleine Bubble an Leuten, die schon ein gewisses Bewusstsein dafür entwickelt haben, was tun zu wollen und sich dessen schon irgendwie im Klaren sind. Und selbst da ist dann dieses Defizit da.
Ja.
Aber auch, und ich merke es bei mir, dass ich mich doch schon in einer Bubble irgendwie befinde von Leuten, die sehr aktiv sind, die sich damit auseinandersetzen, was auch mein Bild, glaube ich, dann in dem Sinne so ein bisschen verzerrt, was immer dann gebrochen wird, wenn man auf immer wieder in ein anderes Umfeld kommt, sei es über die erweiterte Familienrunde oder auch nur in die Familie wieder nach Hause.
Gerade so kurz nach Weihnachten, ne? Du warst an Weihnachten zu Hause, da jetzt nicht frech sein und sagen, da tun sich Abgründe auf, ne? Das ist ja auch falsch gesagt, aber Es ist schon so, dass ich mit meinen Eltern, meiner Mutter da doch dann immer mal auch dann darüber spreche und sage, so auf dem Teller waren jetzt Kohlenhydrate und Fette. That's it.
Ja.
Wo ist der Rest?
Protein ist tatsächlich ein Thema, ne? Ein Riesenthema.
Ein riesengroßes Thema, ja.
Und es ist in unserer Supermarktlandschaft und in generell, wie es natürlich, also ist ein Mini-Sidetrack jetzt mal, ich bin ja auch jetzt kein wirklicher Experte, aber ich versuche auf mein Protein zu achten und versuche das irgendwie hinzukriegen, und das sind bei mir irgendwie so knapp 180 Gramm Protein am Tag, die ich zu mir nehmen soll bei meinem 90 Kilo Körpergewicht. Und das ist eine Menge, das muss man erstmal schaffen.
Richtig viel.
Klar, wenn man dann jetzt noch dazu Sport macht und dann der Bedarf auch entsprechend da ist, das wäre wahrscheinlich eher die Hälfte, wenn ich jetzt wie sagt man, sedentary, also faule Sau wäre. Aber das ist ein Thema und es ist auch nicht so einfach, das hinzubekommen. Wenn man das nicht bewusst macht, dann futterst du halt nur Fett und Kohlenhydrate.
Ja, Genau, aber das würde ich sagen, ist nicht mal unbedingt jetzt ein spezielles Problem in diesem Land. Ich würde sagen, grundsätzlich ist die westliche Ernährung sehr kohlenhydrat- und fettreich. Das liegt aber vor allen Dingen halt daran, dass viele Lebensmittel auch verarbeitet sind. Es gibt eine unfassbar große Auswahl an Süßigkeiten und allem Möglichen. Wohingegen es oft bei Proteinen dann doch gar nicht so viel Auswahl gibt. Ne? Und wenn du dann die Leute auch mal fragst, so ja, wo würdest du denn jetzt, also wo drin ist Protein, dann kriegst du so klassischerweise die Antwort, ja, Fleisch halt, ne? Und dann war es das ja, auch. Ne? Und vielen Leuten ist halt nicht bewusst, dass das gar nicht die einzige Quelle ist, dass es da auch noch andere Möglichkeiten gibt. Auch da Bildung. Weiß ich nicht. Will nicht sagen, dass Menschen, die das nicht wissen, eine schlechte Bildung genossen haben, sondern es ist einfach nicht Teil des Bildungswegs oft. Ne? Also.
Ja, führt es aus deiner Sicht zu einem größeren Problem?
Ja. Ja. Also, dass die grundsätzlich Gesellschaft, westliche Gesellschaft vor allem in der Regel deutlich zu viel Gewicht mit sich rumträgt, das ist bekannt, das ist ja auch nichts Neues. Das ist, würde ich sagen, hier in Europa sogar noch halbwegs okay. Ne? Auch wir haben das Problem, aber wir haben es jetzt nicht so, wie das beispielsweise in den USA auch ist, wo ich glaube sogar mehr Menschen übergewichtig sind, als nicht übergewichtig sind, und dass das auf lange Sicht gesehen der Gesundheit nicht zuträglich ist, dein Risiko für gefährliche Krankheiten erhöht, dein vor allen Dingen halt auch den Bedarf an medizinischer Unterstützung erhöht. Das ist was viele Menschen in dem Kontext halt nicht sehen. Und wir reden ja seit einigen Jahren auch schon darüber, dass so ein System wie hier in Deutschland mit einem gesellschaftlich organisierten, mit einer gesellschaftlich organisierten Krankenkasse eben ja nur funktionieren kann, wenn die Gesellschaft auch ein gewisses Gesundheitslevel hält. Ey, du kannst dich hundertprozentig gesund ernähren, du kannst nie irgendwas dagegen tun, und es kann dir trotzdem passieren, dass dir was, ne? Aber wenn ich eine ganz große Anzahl an übergewichtigen Menschen habe, die ein gewisses Krankheitsbild steigen lässt oder ansteigen lässt, dass das dann auf lange Sicht für die Kasse nicht wirklich gut ist, das ja, ist, glaube ich, klar.
Ich glaube auch, dass das gesellschaftlich nicht auf Dauer funktioniert. Und das ist auch einer der Gründe, warum es hier diesen Podcast auch gibt, weil das ein Thema ist, was mich halt auch sehr beschäftigt und weswegen ich mich hier mit Menschen unterhalte, die an der Front sind im Sinne dessen, das irgendwie zu ändern, sei es irgendwie jetzt, ne, als Unternehmer im Fitnessbereich, als Leute, die Technologien entwickeln, um Menschen dabei zu helfen, aktiv zu sein, sei es aber auch durch Beratung. Weil ich schon, mein Gefühl ist da neben Klima, was dafür, vielleicht, wenn das so weitergeht, dann ist halt vielleicht auch mit der Gesundheit egal.
Ja.
Das ist dringend. Dann gibt es gerade also das Thema Politik, Krieg, so, das ist auch was, das komplex und kann schnell die Dinge ganz, ganz böse ausgehen lassen. Aber danach kommt für mich das Thema Gesundheit und Fitness gehört da irgendwie als Gegenspieler für mich für eine verwesende oder für eine verfallende Gesundheit so mit dazu. Und es ist aus meiner Sicht das Einzige, wo wir sofort an uns was ändern können. Und wenn das genug Leute tun und genug Leute da was nach vorne bringen, das einen echten Unterschied für die Gesellschaft macht.
Ja, das stimmt. Das Kernproblem ist da tatsächlich aber so die persönliche Motivation in vielen Fällen. Und die wird halt beeinflusst durch ein kurzfristiges Glück und einen langfristigen Erfolg. Wenn ich heute den 5. Snickers-Riegel esse, dann schmeckt mir der 5. mindestens genauso gut wie der 1.
Ich muss lachen, weil du jetzt Snickers gesagt hattest und ich hatte sofort im Kopf Snickers, schon bevor du es ausgesprochen hast.
Ja, ich weiß gar nicht, warum das so das Synonym dafür ist, ne? Aber es ist halt, ja, keine Ahnung. Aber jetzt, keine Ahnung, das 5. Snickers schmeckt genauso gut wie das 1. Und die negativen Konsequenzen, die nimmst du ja nicht an dem Tag wahr, sondern die nimmst du Wochen, Monate, vielleicht Jahre später erst wahr. Und das funktioniert mit ganz, ganz vielen Genussmitteln in der Gesellschaft, funktioniert das so. Ich muss ja erst vor Augen geführt bekommen, dass das vielleicht eine negative Konsequenz für mich hat, was aber Jahre in der Zukunft liegt, bevor mir überhaupt klar wird, ach so, das war gar nicht so geil, dass ich die ganze Zeit diese leckeren Sachen gegessen habe. Hm, komisch. Es funktioniert aber fast mit allem so. Alles, was dir kurzweilig einen absoluten Hype gibt in einer sehr, sehr kurzen Situation, hat irgendeine Konsequenz im Nachgang. Ob das ne, jetzt Ernährung ist oder jetzt mal ganz abstrakt gesagt Drogen sind, ja, klar, der körperliche Verfall kommt dann erst irgendwann später. So, und komischerweise ist das so, wenn du ein gewisses, wenn du diesen gewissen Schweinehund überwunden hast, kann Sport ja das Gleiche tun, ne? Also, dieses Runner's High kennst du sicherlich auch. Du bist eine Stunde gelaufen und du kommst nach Hause und du bist eigentlich komplett erschöpft, aber du fühlst dich so geil.
Ja, ja auch die Glückseligkeit nach so einem CrossFit-Workout. Hammer. Wenn du da rausgehst und dein ganzer Körper glüht noch und das ist so.
Und das ist ja sowas Absurdes, was jemand, der das vielleicht noch nie erlebt hat, gar nicht versteht. Du liegst nach einem Workout hechelnd, schwitzend am Boden, bist völlig im Arsch und fühlst dich geil.
Ja, der ganze Körper ist voller Endorphine und es ist, also das Gefühl ist echt unbeschreiblich, so nach einem Workout oder traumhaft. Mhm.
Ja, ganz genau. Und das ist, ich glaube, das ist halt das größte Problem. Ja, also, zum einen die Themen, die ich jetzt gerade, also beziehungsweise die Sachen, die ich jetzt gerade genannt habe, die geben dir das Feedback halt instant. In genau diesem Moment, wo du diesen Riegel isst, schmeckt der geil. Hm, mega, ja. Diesen Sport, gerade wenn du ihn anfängst, das wird nicht in der ersten Stunde so geil sein. Das, also du musst dich erstmal dafür überwinden, überhaupt dahin zu gehen, weil du dir Sorgen machst, dass sich jeder anguckt und jeder über dich redet, was natürlich völlig absurd ist, aber das weißt du ja in dem Moment noch nicht.
Man simmt sich selbst immer viel zu, oder man hat, glaube ich, viel zu viel das Gefühl, dass man irgendwie beobachtet wird.
Ja,
und ich glaube, das kann ich, das geht mir auch so, aber wenn man dann mal überlegt, wie man selbst ist, ist einem doch auch scheißegal, wer, also man macht sich ja kein Bild von den Leuten so um einen rum und wertet da irgendwie, sondern man ist so sehr mit sich selbst beschäftigt.
Ne, es gibt Menschen, die tun das, keine Frage, ne, aber, also die wenigsten, die aller wenigsten und auch die wenigsten, die jetzt gerade zum Beispiel auch in ein CrossFit-Gym gehen, das sind soziale Wesen, die gehen ja dahin aus genau dem Grund, ne, und dann stellst du dich eigentlich dann nicht dahin und sagst, pff, guck mal, Jan. Das ist alles so, ne? Würdest du niemals tun.
Es ist ja schon nur rein das Gefühl des sich beobachtend oder bewertet fühlens. Das muss, ist ja, dann hat ja keinen Anspruch auf Realität.
Nee, das stimmt. Ja, aber also nur um das dann tatsächlich halt wirklich einmal ganz klar zu sagen. Die erste Sportstunde, die du nach 30 Jahren Sportabstinenz machst, die wird dir keinen Spaß machen. Das wird keine Überraschung sein. Auch die zweite wird wahrscheinlich super hart. Aber kurioserweise ist das nach einer sehr, 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 sehr kurzen Zeit, hat sich ja auch eine Routine entwickelt. Und wenn du es schaffst, irgendwie 3-4 Wochen lang wirklich 1-2 Mal in der Woche dich wenigstens eine Stunde zu bewegen, dann wirst du spätestens ab Woche 5-6, du wirst immer noch vielleicht Muskelkater haben und alles Mögliche, aber du wirst genau diesen Effekt, den du gerade erwähnt hast, Endorphine, du fühlst dich gut, genau den wirst du schon fühlen. Und eigentlich hast du es dann schon fast geschafft, wenn du dranbleibst, ja. Aber es sind halt gerade so diese ersten paar Einheiten so jetzt aus wirklich jahrelanger Erfahrung, wo dann so dieser Make-or-Break-Point ist. Ne? Und egal, was es für ein Sport ist, entweder ziehen Leute das 4 Wochen durch, dann sind sie aber auch drin. Oder die ersten 4 Wochen sind sehr holprig oder man kommt irgendwie nicht so richtig in Tritt. Dann ist aber nach den 4-6 Wochen ist dann meistens auch Schluss. Und das ist so klassischerweise das, jetzt der letzte Punkt da. Wir sind jetzt Ende Januar. Ja. In spätestens 2 Wochen, liebe Fitnessstudio-Trainierende, wird es deutlich ruhiger. Das sind genau diese 4-6 Wochen, die ich gerade angesprochen habe.
Ja, wer kennt es nicht?
Ja.
Wenn man regelmäßiger Fitnessstudio-Gänger ist, sind ja auch immer die Wochen im Januar und Februar die Hölle für einen, weil man geht das ganze Jahr und dann ist es eigentlich unerträglich, weil es einfach so voll ist.
Ja.
Grundsätzlich natürlich toll, wenn viele Menschen sich bewegen und was tun. Aber die Studios sind dafür dann nicht ausgelegt, aber das legt sich dann Mitte Februar wieder.
Ja, genau. Das ist auch so der Zeitraum, wo dann wirklich so oft so diese kuriosen Gym-Fail-Videos entstehen, ne? Weil auch da sind wir wieder an dem Punkt, die Leute halt wirklich jetzt mit so einer Motivation zwar dahin gehen, was ich grundsätzlich absolut befürworte, aber halt komplett ohne Hintergrundwissen ausgestattet sind, was mache ich denn dann da jetzt eigentlich genau?
Ja, in diese Gym-Fail-Videos, das ist ja so ein Rabbit-Hole, da kann ich mich den ganzen Tag auf Instagram, könnte ich mich da durchscrollen, ich lache mich tot. Ja. Das ist beste Unterhaltung.
Ja, am geilsten, also ne, ist natürlich nie, wenn da jetzt wirklich jemand sich viel zu viel Gewicht auflädt, das ist wirklich persönliche Dummheit. Das merkt man ja auch vorher, ob man sowas noch bewegen kann oder nicht. Aber wenn dann Maschinen zweckentfremdet werden und da so kuriose Sachen entstehen, das finde ich dann, darüber kann ich mich auch.
Unterhaltungswert ist groß.
Ja, absolut. Ja.
Aber du hast ja vorhin auch schon angesprochen, so das Thema, ich sag mal, Bildung, Erziehung, wie auch immer. Du coachst ja jetzt auch du coachst Jugendliche. Mhm. So, siehst du da Punkte, wo man irgendwie ansetzen könnte oder sollte eigentlich vielleicht auch schon, wenn man jetzt mal bei Bewegung und irgendwie Sport und die Selbstverständlichkeit von Sport oder Fitness ist. Mhm. Wie siehst du das so aus deiner Coaching-Erfahrung da mit den Jugendlichen?
Erstmal das gesagt, die Jugendlichen, die jetzt gerade zum American Football kommen, das ist lustigerweise halt eben wirklich auch, da ist teilweise wirklich alles dabei, ne? Und das ist ja das Coole auch bei diesem Sport, weil eben auch alle Körperformen auf dem Platz auch gebraucht und benötigt werden, was super cool und inklusiv ist, ja? Aber grundsätzlich ist in der Gesellschaft immer noch das Bild, dass ein Jugendlicher oder ein Kind kein Krafttraining betreiben darf, was mittlerweile in ganz, 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 ganz vielen wissenschaftlichen Nachweisen widerlegt worden ist. Du wirst nicht kleiner dadurch, dass du früher mit dem Krafttraining anfängst. Im Gegenteil, dein Körper kann eigentlich gerade Belastungen viel, viel besser verarbeiten und du machst unfassbare Fortschritte. Ich erzähle da jetzt so aus dem Nähkästchen von einem Jungen, der jetzt seit einem knappen Jahr auch bei mir im Studio mittrainiert, der vor genau einem Jahr bei mir angefangen hat und wir haben gesquattet und der hat wirklich mit Langhantel und zwei Fünferplates drauf 30, 40 Kilo richtig gestruggelt. Und das sah auch noch nicht sauber aus, ne? Und dann haben wir natürlich das Gewicht darunter genommen und haben jetzt einfach so über ein Jahr konsequent gearbeitet. Und er hat vor zwei Wochen einen 100 Kilo Backsquat gemacht. Sauber und mit Luft. Also der hätte locker wahrscheinlich noch 10, 15 Kilo drauflegen können. Erzähl mir einen Erwachsenen, der eine solche Steigerung innerhalb eines Jahres hinkriegen könnte. Das ist nicht möglich. Das geht nicht, ne? Und ein Körper, der ist jetzt 14, das heißt, er hat mit 13 ungefähr angefangen, kann eine solche Belastung ganz anders verpacken. Die Jungs können auch ich halte nicht unbedingt viel davon, aber die Jungs könnten teilweise täglich trainieren und die haben nicht mal Muskelkater, das ist so frech. Jetzt gerade wenn du ein paar Jahre älter geworden bist, dann kannst du das wesentlich besser wertschätzen, dass das mal irgendwann so war. Aber also zum einen müsste erstmal das Stigma fallen, dass du als Jugendlicher oder auch als, ich sag mal, 11, 12, 13-jähriges Kind noch kein Krafttraining betreiben darfst. Bitte, bitte, bitte geh in ein Gym und lern es, wie es richtig funktioniert. Und das ist eigentlich der zweite Punkt, wo ich ansetzen würde. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Part, der in der Schulausbildung fehlt. Sportunterricht in der Schule, das wissen wir alle, ist Ballsport. Wenn du Glück hast, oft ist es auch ein Fach, was ausfällt. Ich habe ganz, ganz häufig, habe ich das selbst erlebt, dass Sportunterricht halt dann einfach irgendwie rausfällt oder wegfällt. Ich wollte damals Sportleistungskurs machen, ging nicht, weil nicht genug Interessenten. Wenn dann in so einem Sportunterricht nur Ballsport beigebracht wird, dann ist das grundsätzlich für die Koordination natürlich super. Aber wenn du einem 10-, 11-, 12-jährigen Kind beibringst, wie es gut und sauber in eine Kniebeuge gehen kann, wie man Kreuz hebt, wie man Bankdrücken absolviert, dann hab ich für die nächsten 60 Jahre dieses Problem nicht mehr. Und wie oft erlebe ich das jetzt, dass jemand zu mir kommt und mit, ich sag jetzt 40, Mitte 40, Ende 40, 50, 60 etc. mir sagt, ja, ich habe noch nie im Leben mit einer Langhantel trainiert.
Ja, genau. Kommen wir zu mir. Ich bin jetzt 40 geworden. Aber genau jetzt dahin, ne? Wenn man dann mal im Alter ist. Weil also bei Jugendlichen, die sollten gerne anfangen, eine Hantel auch mal in die Hand zu nehmen unter entsprechender Anleitung und Coaching. Klar.
Ja. Das ist für mich das muss für mich Sportunterricht sein. Ja? Ja. Ballsport, geil, super. Wenn du Zeit dafür hast, mega. Aber das wäre meines Erachtens viel, viel wichtiger. Ja.
Ja, und die zweite Gruppe an Menschen, die, wo ich das Gefühl habe, die haben zu wenig Zugang zu Sport oder vielleicht zu viel Schiss oder Hemmschwelle, ist dann, wenn man älter wird sozusagen. Also wenn man dann schon gesetzt im Berufsleben ist, sich seinen kleinen Wohlstandsbauch schon angeschafft hat und weiß nicht, Mitte 40, Mitte 50 ist, Mitte 60 meinetwegen ist, spricht was dagegen, dass man da noch Vollgas gibt?
Du solltest vielleicht ein bisschen humaner anfangen und auch da wäre natürlich eine fachlich gute Anleitung wäre natürlich wahnsinnig wichtig, aber es ist nie zu spät, um mit Bewegung anzufangen. Das finde ich eigentlich gerade auch, und das hat mich auch schon immer gecatcht, beispielsweise mit dem Begriff CrossFit. Die propagieren das tatsächlich auch ziemlich cool. Die haben immer mal wieder auch Videos von Menschen. Ich habe letztens zum Beispiel ein Video gesehen von einem 85-Jährigen, der Kreuzheben mit, ich glaube, 100 Kilo macht und sauber.
Ich glaube, ich habe es auch gesehen, ja.
Und das zu propagieren, finde ich eigentlich wahnsinnig cool, weil die auch in demselben Kontext dann gesagt haben, ey, der hat vor 3 Jahren irgendwie mit dem Sport angefangen und kam zu uns, weil er nach einer OP nicht mehr vernünftig gehen konnte. Wow. Ja, also bitte, bitte, bitte niemals davon abbringen lassen, wenn du Lust darauf hast, dann geh und such dir eine Möglichkeit, Sport zu treiben. Man ist nie zu alt oder zu jung dafür. Du wirst immer Konsequenzen ist das falsche Wort, was positive?
Ja, vielleicht dort passt doch positive Konsequenzen.
Positive Konsequenzen daraus ziehen, 100%.
Wenn ich so drüber nachdenke, ist es vielleicht auch so ein bisschen so ein Generationenthema. Ne? Ich habe das Gefühl, dass Langhanteltraining vor allem oder auch Training mit Gewichten angesagter wird, mehr wertgeschätzt wird auch in den letzten Jahren. Aber dass gerade so die Generation vielleicht auch noch irgendwie meiner Eltern jetzt, die irgendwie 60 plus sind, dass das da einfach nicht zur Selbstverständlichkeit von Sport gehört, sondern dass das irgendwie noch was ganz Exotisches ist, wo komischerweise irgendwie eine Riesenhemmschwelle davor ist, sich Gewichte in die Hand zu nehmen und diese Art Training zu machen. Fußball ist da ganz normal oder auf einen Crosstrainer gehen oder Fahrrad fahren, aber
das stimmt.
Krafttraining?
Das Problem dabei ist aber natürlich, dass auch Sportwissenschaft wie jede andere Wissenschaft auch noch nicht am Ende ist. Ne? Wir lernen auch da jährlich, täglich, wöchentlich auch nochmal neue Themen und verstehen jetzt vielleicht auch andere Dinge nochmal ein bisschen besser, als das vielleicht vor 30, 40, 50 Jahren der Fall war. Aber so Stigmen und Mythen, das löst sich ja auch nicht von heute auf morgen auf. Es ist sicherlich zugänglicher heute und Leute stellen vielleicht auch noch mal eher eine Frage, als das vielleicht früher der Fall war. Früher hast du das halt irgendwo mal gehört und dann hat sich das halt gefestigt. Mhm. Ne? Heute hast du mit Internet natürlich vielleicht auch mehr Recherchemöglichkeiten und trotzdem ist es noch so, dass ich immer wieder gefragt werde, hey, ist das nicht gefährlich für mein Kind? Oder muss der denn jetzt schon Krafttraining machen? Nö, muss nicht, ne? Aber wäre ein geiler Zeitpunkt. So, wenn nicht jetzt, dann du verschenkst halt auch dann ein kleines bisschen an Möglichkeit und Zeit. Ja, also ich habe schon das Gefühl, das wird besser und das wird zugänglicher, aber auch da. Nenn mir Trainingsmöglichkeiten für Jugendliche im Alter von, ich sag jetzt mal, 10 bis 16 Jahren. Die meisten dürfen nicht in ein normales Fitnessstudio.
Bleiben Vereine.
Genau.
Wer geht zum Gewichtheben als Verein? Also ganz, ganz wenige.
Leider sehr, sehr wenige. Gewichtheben ist ein wahnsinnig cooler Sport. Koordinativ, krafttechnisch, wahnsinnig anspruchsvoll. Ne, jeder, der das mal probiert hat, kann das bestätigen. Und da ist Gewichtheben vielleicht sogar noch ein Step weiter, aber viel öfter sind es ja Vereinssportarten. Und wer trainiert Vereinssportarten? Das sind fast immer ehrenamtliche Trainer, das sind oft Eltern. Und nichts gegen Eltern, bitte nicht falsch verstehen. Aber auch da reden wir ja von Menschen, die das
nicht unbedingt gelernt haben.
Ja, Laien letztendlich. Ne?
Letztendlich Laien.
Die kriegen wahrscheinlich nochmal einen Workshop so gesehen für eine Basislizenz im Fußball oder sowas.
Ja, aber wenn du Glück hast. Aber selbst das zahlst du eigentlich in der Regel selbst. Ne? Ich mache das wirklich, wir reden jetzt halt über American Football bei mir. Ne? Ich mache das aus Passion, mir macht das Spaß, das ist alles gut. Ich habe jetzt zum Glück halt auch diesen sportlichen Hintergrund. Das macht es mir natürlich sicherlich da auch ein bisschen einfacher. Aber Unterstützung für das Vereinswesen ist fürchterlich schlecht in diesem Land. Mhm. Da müssen wir nicht drum herum reden.
Ja, wir waren auch immer bei Jahre und mein Dad ist auch der erste Vorsitzende im Fußballverein bei uns im Heimatdorf und deswegen waren wir über Jahre, Jahrzehnte immer mit da engagiert zu helfen bei Turnieren und so weiter. Und da merkt man aber auch, und ich kann mich selbst auch nicht davon ausnehmen, in den letzten Jahren bin ich da jetzt auch nicht mehr wirklich engagiert. Aber das ist natürlich ein großes Problem. Ja. Aber ja, gut, das vielleicht tut sich da ja noch mal was, aber ansonsten sind es wahrscheinlich hauptsächlich kommerzielle Angebote, die da Lücken schließen können, wenn es die Vereine nicht hinbekommen, unter der Bedingung, dass irgendwo Geld vorhanden ist, um das auch hinzubekommen.
Das ist so und das kann ich natürlich, ich kann jedes Elternteil nachvollziehen, dass jeden Euro zweimal umdrehen muss, dass dann vielleicht nicht unbedingt x Euro jeden Monat übrig sind, um das Kind zum Sport zu schicken, kann ich irgendwo schon nachvollziehen. Manchmal ist es tatsächlich dann aber auch fehlendes Wissen, dass so ein Sport einen dann auch weiterbringen kann. Und manchmal ist es vielleicht auch einfach falsche Prioritätensetzung. Ich will da niemanden schämen, ne? Wenn du keine finanziellen Möglichkeiten hast, dein Kind irgendwo hinzuschicken, ey, alles cool. Alles, ich kann das nachvollziehen und alles ist in Ordnung. Wenn du aber die finanziellen Möglichkeiten grundsätzlich hast und aber nicht bereit bist, das zu bezahlen, weil dir vielleicht andere Dinge wichtiger sind, dann denk doch vielleicht nochmal drüber nach. Jetzt wird dein Kind dir vielleicht noch sagen, so, boah, das ist voll anstrengend und muss ich das wirklich machen? Wenn wir aber mal 30 Jahre in die Zukunft gucken, dann wird ein Kind, was mit 12 Jahren mit dem Krafttraining angefangen hat, sich bei den Eltern herzlich bedanken. 100%.
Ja, kann ich dir sowas von zustimmen. Also wenn ich auch jetzt sehe, wie ich mir manche Bewegungsabläufe erst noch vollkommen neu erkämpfen muss jetzt mit jetzt 40 und was für ein Struggle das teilweise ist, das wirklich reinzukriegen koordinativ, was für eine Herausforderung das ist.
Auch vermeintlich einfache Sachen, ne? Vermeintlich einfache Bewegungsmuster. Ne, und dagegen halte ich dann halt jemanden, der mit 13 vor einem Jahr anfängt und halt über 120% Kraftzuwachs innerhalb von einem Jahr hat, die Bewegungen sauberer und besser aussehen. Das ist halt der große Vorteil, ne? Da ist wirklich sowohl mental als auch körperlich halt wirklich noch absolut frisch. Da kannst du noch an allem arbeiten, ne? Das geht schnell.
Und vielleicht jetzt da nochmal so als Abschluss habe ich vor einiger Zeit gelesen, wenn man dann wirklich auch ins hohe Alter geht, irgendwann switcht die Haupttodesursache von kardiovaskulären Erkrankungen oder Krebs, also sind ja die beiden Soft-Tissue-Todesursachen, die man hat, hin zu Tod als Folge von Immobilität. Und das korreliert mit der Möglichkeit, sich festzuhalten irgendwo. Also Griffkraft am Ende des Tages, in der Lage zu sein, die Kraft zu haben, sich selbst wieder irgendwo hochzuziehen oder festzuhalten, Stürze zu vermeiden. Denn Stürze führen dann zum Tod. Und das, wenn man seine Griffkraft schafft zu behalten, was ja, glaube ich, ein guter korrelierender Faktor ist mit Krafttraining, das man tut, dann lebt man länger.
Ja, ganz, ganz platt gesagt stimmt das. Es ist nur aber ein Teil davon. Griffkraft, klar, logisch. Aber Stabilität, Standfestigkeit, das ist tatsächlich auch was du natürlich durch Sport und Co. lernst.
Ja. Ich glaube, Griffkraft war nur der Proxy, den sie gemessen haben, um das wissenschaftlich irgendwie zu hinterlegen.
Und das ist absolut, ist ja logisch, ne? Du läufst eine Treppe runter und bist vielleicht nicht mehr ganz so frisch dann dabei, wenn du dich dann natürlich irgendwie ordentlich und vernünftig festhalten kannst, wird dir das sehr helfen. Aber der erste Kontaktpunkt zum Boden ist dein Fuß. Das heißt, wenn du in der Lage bist, stabil zu stehen, und das funktioniert eben nur durch Muskelmasse und das Zusammenspiel von Muskeln, dann bist du nicht safe, aber sehr viel sicherer unterwegs, ja, als wenn dir diese Teile fehlen, ganz,
ja,
klar.
Dazu kommt ja auch die höhere Knochendichte und Stabilität durch Krafttraining und all so, ja, Kram, die auch dann nicht dafür sorgt, dass dein Oberschenkel sich direkt in zwei Teile teilt, wenn du zu feste vorne Wettkante läufst.
Ja, Osteoporose ist ein, ja, ist ein ganz, ganz wichtiges, ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Auch da, du kannst das nicht komplett vermeiden, ne? Das ist ein bisschen natürlich ein Risikofaktor, den du vielleicht auch erblich mit dir trägst, aber du kannst aktiv dagegen wirken, auch sehr spät noch. Ne? Tust du es nicht, kannst du sehr feste davon ausgehen, dass genau dieser Punkt halt irgendwann eintreten wird. Und wenn du mal auch, ich habe mal irgendwann, da habe ich mich tatsächlich mit dem Thema Osteoporose auch mal ein bisschen auseinandergesetzt. Da gibt es dann Bilder von Knochenbrüchen, mhm, die entstehen an einem Knochen, der das hat. Das sieht wirklich aus wie eine Glasflasche, die, mhm, auf den Boden fällt. Ne? Und das kriegst du ja auch mit, weiß ich nicht, 80, 90 Jahren, das kriegst du ja nicht mehr gefixt. Das no chance.
Ja. Also wir halten hier die Brandrede aufs Krafttraining, egal in welcher, ja, Lebenslage,
ja,
eigentlich.
Ja.
Wenn wir jetzt nochmal den, oder wenn du jetzt nochmal den Blick auf die nächsten paar Jahre nach vorne so grob wirfst, gibt es da schon Sachen, die du dir vorgenommen hast oder die ihr euch vorgenommen habt, auch mit Trias, wo ihr irgendwie so hin wollt oder was hier so eure nächsten Evolutionsstufen sind?
Hm. Wir fangen ja jetzt erstmal an und haben jetzt momentan natürlich, zeitlich sind wir durch das Projekt natürlich sehr eingeschränkt. Das nehme ich aber in Kauf und hoffe mir in jetzt kurzfristig 12 bis 24 Monaten eigentlich eine Situation erschaffen zu können, in der ich mir eine Abwesenheit von 4 bis 6 Wochen im Jahr leisten kann. Mhm. Nicht unbedingt finanziell gesehen, sondern Zeit. Reine Zeit. Ich bin sehr gerne mit beispielsweise meinem Bus und, mhm, den Hunden und meiner Frau, die darf natürlich nicht unerwähnt bleiben, bin ich gerne unterwegs und ich würde mir freuen, wenn wir es schaffen, jetzt ganz kurzfristig betrachtet, es in diesem Jahr so hinzukriegen, dass ich mir im Dezember vielleicht 4 Wochen nehmen kann, um surfen zu fahren. Sowas. Ja. Ich will nicht sagen, ich denke nicht langfristig, aber alles Weitere ergibt sich, glaube ich, da auch so ein bisschen von Jahr zu Jahr. Wenn ich also sage, ich schaffe das in diesem Jahr, dann nehme ich mir vor, dass es dann vielleicht im Jahr drauf 8 Wochen sind. Und dann vielleicht im Jahr drauf, dass ich auch mal für ein halbes Jahr remote das Programm dafür schreiben kann und aber trotzdem Trainer ausgebildet habe, die meinen Job da so übernehmen können, dass ich mich damit auch identifizieren kann. Weil das, glaube ich, der wichtigste Part ist. Ich habe das mit begründet, aber wenn ich nicht da sein sollte, ist derjenige, der das dann für mich macht, in der Lage, meine Worte so zu vermitteln, dass ich mich damit wohlfühle.
Ja,
that's my job.
Ist das dann so ein bisschen der Unterschied zwischen selbstständig sein und Unternehmer sein?
Hm. Ja. Ja, doch, glaube ich schon. Weil selbstständig kannst du, glaube ich, in vielen unterschiedlichen Situationen sein. Auch wenn du nicht selbst Unternehmer bist, kannst du sehr selbstständig arbeiten in der heutigen Arbeitswelt. Aber ich glaube, diesen Schlüssel umzudrehen und zu sagen, jetzt ich muss eigentlich dafür sorgen, dass ich nicht mehr jeden Tag da sein muss, das ist tatsächlich dann, glaube ich, Unternehmertum. Doch, habe ich tatsächlich noch nie so drüber nachgedacht. Finde ich einen sehr, 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 sehr spannenden Gedanken. Doch, genau das.
Das heißt denn, dass, wenn ihr es euch ermöglicht habt, diese Zeit euch privat freizuschaufeln, ist das auch der Indikator dafür, dass ihr unternehmerisch einiges richtig macht?
100%. Ja, das ist der einzige Indikator eigentlich. Ne? Weil wenn ich 12 Monate im Jahr, 365 Tage jeden Tag da stehen muss, dann habe ich entweder nicht dafür gesorgt, dass ich Trainernachwuchs habe oder es läuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und ich kann da niemanden bezahlen. Es gibt nur diese zwei Optionen tatsächlich.
Ausgezeichnet. Ich werde jetzt aber mal zuversichtlich.
Ich gebe auf jeden Fall Gas. Also ja, wir geben Gas, aber
nice. Dann machen wir doch Deckel drauf hier für heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke gleichfalls. War sehr, sehr cool.
Das war's. Ich hoffe, du konntest aus dieser Episode etwas für dich mitnehmen. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonnier uns doch direkt in deinem Podcast-Player. Oder empfehle diese Episode einer Freundin oder einem Freund. oder lass uns auch gerne einen Like oder Kommentar im Netzwerk deiner Wahl da. Besonders freuen tun wir uns natürlich auch über eine nette Bewertung direkt auf der Podcast-Plattform deiner Wahl, egal welches ist. Auf jeden Fall danke fürs Hören und mach's gut.